Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Liebe Podcast-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Special-Folge. Wir haben heute Besuch im Studio, über den wir uns ganz besonders freuen. Denn es gibt eine Verbindung zwischen diesen Gästen und unserer eigenen Geschichte.
Wir haben bereits schon einmal berichtet, durch welche wundervollen Menschen wir zu Shibari gekommen sind und das für uns entdeckt haben. Diese wundervollen Menschen sind Frank und Felia aus München. Sie sind Dengu Shibari. Und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie heute mit uns hier im Studio sitzen. Danke, dass ihr da seid.
Danke, danke, danke.
Und herzlich willkommen.
Sehr gerne, wir freuen uns auch.
Ja, dann starten wir direkt los. Wir haben einen Haufen Fragen vorbereitet. Also wir wissen schon, die Folge heute wird ein bisschen länger. Aber ich glaube, das ist okay. Fangen wir an mit euch, Frank und Felia. Ihr seid Dengu Shibari. Stellt euch doch bitte mal vor.
Ja, also mein Name ist Frank. Ich bin 53. Perfektionist, Reaktionsfetischist und sehr begeistert im Shibari mit meiner wundervollen Felia.
Ich bin Felia, 51, Situationsfetischistin und immer noch unglaublich verliebt in meinen Mann.
Oh, das ist so schön. Ist schön.
Wir sind jetzt seit rund 35 Jahren ein Team. Wir haben zwei Kinder, beide schon groß und aus dem Haus. Insofern jetzt auch ganz, ganz viel Freiheit, Dinge auszuprobieren und das Leben zu genießen.
Im Alltag sind wir beide in Führungspositionen auf Augenhöhe unterwegs. Ja. Im Shibari haben wir eine ganz klare Aufteilung natürlich. Da bin ich der Rigger, Felia ist mein Model, Okete Bunny, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Da kommen wir noch dazu. Haben aber beide in unserem gemeinsamen, ich würde es mal sagen, Weg, Hobby, sehr viel Spaß auch zusammen natürlich.
Und ihr seid ein wundervolles Team. Also das spürt man ja in eurer Anwesenheit. Wann hat eure Shibari-Reise denn begonnen?
Naja, ich glaube, so wie bei vielen klassischen, ganz genauen Zeitpunkt kann man gar nicht bestimmen, wann es begonnen hat. Natürlich erstmal irgendwie ein bisschen mit Bettfesseln und das erste Mal ein Seil in der Hand gehabt, würde ich sagen. Also insgesamt vor ungefähr 15 Jahren haben wir angefangen, ein Seil in die Hand zu nehmen. Ja. Aber tatsächlich haben wir unseren allerersten Workshop im Shibari bei Ramrod Diabolic Art in München bei 2013 gemacht. Damals noch in einem Sex-Shop. Der war total gut, dieser Einsteiger-Workshop, und hat uns wirklich gefesselt.
Ja, das war total aufregend, als wir da mit diesen anderen Paaren saßen, das losging. Und ich weiß noch, ich war super aufgeregt, hatte schwitzige Hände und dachte mir, was erwartet uns jetzt da? Was passiert jetzt gleich?
Genau, wir haben über diese Jahre jetzt viele Workshops gemacht, an vielen Stellen, häufige Einsteiger fortgeschrittene Workshops, aber da bleibst du halt auch irgendwie ein bisschen hängen. Und gleichzeitig haben wir natürlich, wie viele andere auch, mit Büchern und Videos das Lernen angefangen, aber muss ich ganz ehrlich sagen, das hat nicht viel gebracht. Mhm. Und im Verhältnis zu heute haben wir natürlich auch mit einer ganz anderen Philosophie damals gefesselt. Also es durfte auf keinen Fall wehtun und die absolute Sicherheit war absolute Pflicht. Ja. Gleichzeitig hatten wir wenig Zeit gehabt, wegen den Kindern kommst du nicht groß zum Üben, wenn du Kinder zu Hause hast. Da kennt man selber. Und da ist es auf Dauer halt, war der Erfolg begrenzt.
Wie habt ihr denn damals entdeckt, diesen Workshop?
Ich glaube, der war ausgeschrieben. Joy, was war denn das? Aber das war nicht Joy damals, das war noch
Das war, glaube ich, noch Augenweide. Das war noch vor Joy.
Genau, da haben wir das gesehen.
Lustig.
Cool, ja. Ja, aber ich habe in dem Podcast von den zwei, die du mir empfohlen hast, Doppelknoten, habe ich auch gehört, dass in der Zeit, wo die angefangen haben, das ganz schwierig war, an Informationen zu kommen, wo was passiert. Aber 2013, ich denke mal, da ist im Internet schon einiges.
Ja, 2013 war da schon einiges, ja. Mhm. Ja, und wir haben halt dann viele, viele Jahre halt auch einfach schlichtweg falsch gelernt. Ich glaube, das passiert vielen, die in Shibari einsteigen, dass sie einfach schlichtweg falsch lernen. Also unterschiedliche Lehrer von Videos, von Büchern, in unterschiedlichen Richtungen und das Gefühl haben, sie kommen nicht wirklich voran, weil sie halt einfach alles wieder vergessen. So ging es uns genauso.
Auch unterschiedliche Philosophien. Der eine Workshop sagt, also Shibari hat überhaupt nichts mit Sex zu tun, geht gar nicht, ist nur künstlerisch. Der nächste erzählt dir irgendwas, jetzt kannst du sie so und so fesseln und dann kannst du da noch eine Blume reinstecken und keine Ahnung was. Also so ganz unterschiedlich. Und dann schwammen wir so in der Luft so. Was wollen wir eigentlich? In welche Richtung soll es für uns gehen?
Das ist spannend. Ich glaube, die Fehlervermeidung ist natürlich sehr wichtig, aber es lässt sich nicht vermeiden, oder, dass man mal Quatsch macht am Anfang. Weil wenn man noch gar nicht weiß, wie es richtig geht, es zu lernen, dann ist man ja sehr verleitet, einfach alles aufzusaugen. Nicht? Und das kaufe ich mir jetzt, das Buch, und da gibt es eine DVD, und sogar in YouTube finde ich irgendwelche Videos, und das schaue ich mir einfach alles an, weil ich will alles sehen, und dann bin ich völlig verwirrt.
Ja, aus den Fehlern sollte man ja lernen, und lernt man ja auch, ja. Aber manchmal verzögert es halt den Weg. Es zieht den Weg ganz schön in die Länge.
Mhm. Okay, was hat die Geschichte ausgelöst, dass ihr dann nach einigen Jahren gesagt habt, ich erinnere mich, wir haben ja darüber gesprochen, so jetzt ganz oder gar nicht, jetzt lernen wir es ordentlich, oder wie hast du gesagt, sonst schmeiße ich die Seile weg.
Es war tatsächlich so, dass wir natürlich wie viele in Corona wahnsinnig viel Zeit hatten und gemeint haben, jetzt haben wir die Zeit, jetzt packen wir die Seile aus, jetzt fesseln wir. Und ich hatte einfach das Gefühl, für die Zeitdauer, die wir schon am Seil sind, kann ich eigentlich gar nichts.
Also es war total langweilig. Wir wussten nicht, was wir mit den Seilen anfangen sollen. Dann haben wir so ein, zwei Figuren gehabt und dann dachten wir uns, so, jetzt machen wir schon wieder dieselbe Figur und morgen wieder. Was ist denn das?
Und ich habe ja eingangs gesagt, ich bin schon auch ein Perfektionist und Reaktionsfetischist. Und wenn ich dann das Gefühl habe, du hast eigentlich keine eigenen kreativen Ideen, du hast kein Repertoire, das du anwenden kannst, ja, dann wird das ganz schnell irgendwann langweilig und du denkst dir, okay, ist das das, was ich will? Und in unserem Fall war es das definitiv nicht. So, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt halt gescheit oder gar nicht mehr. Halbe Sachen mache ich nicht.
Genau. Mhm. Und ich habe dann gesagt, nein, bitte, ich will nicht aufhören. Lass uns einen Weg finden.
Genau. Und daraufhin haben wir uns halt einen für uns geeigneten Fesselstil gesucht. Es gibt ja unterschiedliche Stile, die man fesseln kann. Ich sage immer ganz gerne, so als kleine Anekdote, ich bin halt ein guter Deutscher, ich brauche halt ein System. Also bin ich relativ schnell im Osada Rio gelandet mit seinem Kyu-System, wo das alles sehr nachvollziehbar und strukturiert ist, wie Osada Steve das aufgestellt hat. Und nachdem der Stil entschieden war, war dann nur noch die Frage, welcher Lehrer kommt für uns in Frage, der diesen Stil unterrichtet und für uns erreichbar ist. Und wenn man im deutschsprachigen Raum von Osada Rio spricht, dann kommt man zwangsläufig an Vinzenz nicht vorbei. Er ist der älteste zertifizierte Instructor für Osada Rio. Von München nach Wien ist jetzt auch nicht gerade der Katzensprung, aber erreichbar. Und dann haben wir eben beschlossen, dass Vinzenz unser Lehrer werden soll und haben ihn einfach mal angeschrieben, um diesen Weg dann konsequent fortzuführen. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Wir haben ja in dieser Folge etliches an Namen, werden da erwähnt. Wir werden natürlich in den Shownotes alles verlinken, damit wir haben jetzt schon ein paar Namen gehört, wer die Leute sind. Wir reden natürlich auch noch drüber, wer sind die, was machen die, was unterscheidet die. Aber natürlich alle Dinge, die wir besprechen, alle Personen, die wir erwähnen, da werden wir dann halt Links zu ihren Instagram-Profilen und diese ganzen Dinge verlinken, damit man da auch nachschauen kann, wo findet man den Vinzenz.
Genau, so jetzt habt ihr ja gesagt, ihr habt den Vinzenz angeschrieben und wie ihr an ihn geraten seid. Wie hat sich dieses Schüler-Lehrer-Verhältnis denn entwickelt?
Also ich würde Vinzenz mittlerweile als guten Freund betrachten und ich glaube, er sieht das auch so. Unser Lehrverhältnis hat sich mittlerweile stark verändert, weil wir eben nicht mehr nur Schüler oder nennst Kunden oder wie auch immer du es nennen willst, sind, sondern wir sind halt wirklich Freunde auf einer guten Ebene. Wir probieren mittlerweile viele Dinge gemeinsam aus, schauen uns Fesseltechniken an, wo man sagt, okay, wie könnte das gehen, wie könnte man das besser machen. Wir diskutieren viel mehr, als dass er mir zeigt, wie es geht. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich von einem Vinzenz, der eine ellenlange Erfahrung hat, immer noch jede Menge lernen und nehme das auch gerne an.
Aber das war ja nicht von Anfang an so. Ich weiß noch, als wir ihn angeschrieben haben, wir saßen beide da, haben uns gedacht, oh mein Gott, war das jetzt haben wir das getan. Wir haben den großen Vinzenz angeschrieben. Wir waren so aufgeregt. Und dann hat er geantwortet und er war einfach nur mega cool. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden gerne ein Wochenende zusammen machen. Und dann meinte er, oh, dann kommt halt zu uns nach München. Und ich bin schier gestorben. Vinzenz kommt zu uns. Es war so aufregend.
Ja, man muss auch sagen, als er dann da war, also wie gesagt, die allererste Unterrichtsstunde mit ihm gleich bei uns zu Hause, in unserem Wohnzimmer letztendlich. Wir haben mit ihm das Wochenende 10 Stunden Einheit gemacht insgesamt. Und in den 10 Stunden habe ich ungelogen mehr gelernt als in den ganzen 10 Jahren zusammengenommen zuvor. Das war Wahnsinn, wirklich. Das war, das war echt ein Augenöffner vom Allerfeinsten. Hat sich aber natürlich dann auch für mich sofort richtig angefühlt und ich wusste, okay, das ist unser richtiger Weg. Wir gehen jetzt ganz konsequent den Osada-Rio-Weg erst einmal und schauen uns auch nicht mehr nach links und rechts um, keine Bücher, keine Videos, sondern Vincent ist unser Lehrer und der bringt uns das jetzt bei.
Ich glaube, wir werden auch irgendwie diesen Weg gehen, gell? Weil jetzt sind wir ja eh schon an ihn geraten. Die Erfahrung, die kann ich zumindest schon teilen. Wir hatten ja auch schon Privatunterricht und man merkt halt schon in diesen Workshops, du bist halt ein Paar von 6, 8, 10, teilweise auf der BoundCon waren es, glaube ich, sogar noch mehr. Das heißt, die Nettozeit, wenn man so will, die dir zur Verfügung steht, um wirklich mit dem Lehrer zu kommunizieren und zu sagen, kannst du das mal anschauen? Wie sieht das so aus? Alles okay oder bin ich da völlig am Holzweg? Die ist ja sehr, sehr gering. Ne? Das ist ja dann zusammengerechnet ein paar Minuten.
Ja.
Und im Privatunterricht geht es halt nur um dich oder um uns. Du bist im Fokus. Und man kann auf ganz andere Dinge auch noch achten.
Ja, weil der Lehrer hat halt ausschließlich für dich die Zeit. Und der achtet drauf, der schaut, wenn du irgendwas falsch machst oder anders machst, mal was besser machen kann, dann kann der eingreifen und er schaut jeden Millimeter an. Im Video sagt er nicht, wo was verkehrt ist oder so. Und in einem Workshop, wo du halt 1 von 6, 8, 10 Paaren bist, da schaut der Workshopleiter ja auch nicht ständig nur auf dich. Und das ist halt im Einzelunterricht einfach viel effizienter.
Mhm. Und nicht nur auf dich als Erreger, sondern auch auf mich als Model. Ich weiß noch, wir hatten gefesselt und ich hatte Vinziens gefragt, ob er mal die Fesselung an mir ausprobieren dürfte, also würde, weil ich neugierig bin, wie es sich anfühlt. Und dann haben wir gefesselt und ich war in der Luft und dann meinte er so zu mir, weißt du, ein gutes Model würde jetzt in die Spannung gehen. Und ich dachte mir so, okay, das merke ich mir, das muss ich umsetzen. Und sowas siehst du nicht in dem Video. Und im Einzelunterricht, da ist einfach der Raum, der Platz da. Er schaut auch auf das Model. Und das ist einfach ein ganz anderes Lernen.
Hast du auch so empfunden,
ja? Ja, schon. Es ist einfach auch, als Model ist es ja so, es hat auch jeder so oft seine Problemchen. Vielleicht eine kaputte Schulter oder irgendwo eine Verletzung, die nicht ganz so verheilt ist. Und auf das wird dann schon geachtet und drauf geschaut, ob das dann in eine andere Richtung, dass man das ein bisschen eben ausformulieren kann.
Ja, weißt du, was mich so fasziniert hat? In den Workshops, da geht es ja wirklich um Technik. Nicht? Wir lernen jetzt das, der Knoten geht so, du musst da durch und dann das auf Spannung und so weiter. Und dann, als wir beim Vinziens angefangen haben, erste, wo er gesagt hat, ja, mach mal, war der sofort darauf konzentriert, wie wir zwei miteinander umgehen, also was wir da eigentlich machen. Nicht so sehr das technische Knoten hier, Knoten da, korrekt oder nicht, sondern ja, und ich war völlig überfordert damit am Anfang.
War ehrlich gesagt bei uns auch so. Also er hat auch gemeint, mach mal, zeig mal, was dein Shibari ist, wie das ausschaut, wie das geht. Und ich setze an so einer ganz einfachen Single-Column-Tie, also Handschelle. Er hat mich, glaube ich, 20 Sekunden fesseln lassen. Dann hat er gesagt, oh, hör wieder auf, wir fangen nochmal von vorne an. Und dann wusste ich, okay, jetzt fangen wir halt nochmal von vorne an.
Das war aber gut so. Das hat uns auf unserem Weg enorm weitergebracht.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es das Technische war. Technisch war die Handschelle in Ordnung, aber die Connection zwischen uns war halt nicht da. Und da liegt der Vinziens halt einfach als Osada-Rio-Lehrer extremen Wert drauf, dass die Connection eben auch da ist, die Kommunikation.
Und da sind wir genau bei der nächsten Frage. Wir sind ja beim Stil. Ihr habt euch dem japanischen Stil zugewandt, auch Lehr- und Lernstil zugewandt. Man merkt eine starke Abgrenzung zwischen so Western Bondage und japanischem Shibari, Kimbaku. Wie ist das bei euch oder wie seht ihr das?
Ich bin jetzt kein Experte für Western Bondage im Allgemeinen, von daher kann ich nur meinen Eindruck schildern. Im japanischen Shibari hat man eine sehr lange Historie und eine sehr tiefgreifende Philosophie dahinter, die sich entwickelt hat. Und der Weg ist eigentlich das Ziel. Ja? Also das Miteinander, die Kommunikation zwischen Okete und Riga ist extrem wichtig. Im Western Bondage habe zumindest ich den Eindruck, geht es mehr um das Ziel. Man baut ein Bild fertig, ja, und wenn das Bild fertig ist, dann ist die Fesselung praktisch beendet. Ich kenne auch Rigger, die ich schon gesehen habe, die fesseln ihr Model weg, legen wenig Wert auf Ästhetik oder auf saubere Arbeiten während dem Fesseln. Dann haben sie ein schönes Bild gemacht, wenn das fertig ist, und dann wird die gesamte Fesselung einfach runtergeschnitten mit der Schere, wo man denkt, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Also für mich gehört es abfesseln im Japanischen mit zum Gesamtprozess, zu dem Weg.
Ja, stimme ich dir zu. Habe ich nichts zu ergänzen.
Schließt du dich voll inhaltlich an.
Naja, und ich meine, Western Bondage hat schon auch Einflüsse aus dem japanischen Bondage. Also John Willy zum Beispiel, den man aus den Adventures of Sweet Gwendolyn kennt, den Comics, der hat sich sehr stark auch vom japanischen Bondage zwar beeinflussen lassen, hat aber seine eigenen Dinge daraus gemacht. Nichtsdestotrotz geht es halt da immer wieder so, ich sage mal, ein bisschen so amerikanisch schnell. Ja, man will halt konsumieren. Es geht um das Ziel und nicht um den Weg. Mein persönlicher Eindruck. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch, ich weiß es nicht.
Persönliche Eindrücke haben ja genauso Platz.
Auf jeden Fall.
Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist der Unterschied zwischen Shibari und Kinpaku?
Ich muss ein bisschen grinsen, weil die Namen Shibari und Kinpaku oder die Bezeichnungen Shibari und Kinpaku, die gibt es im Japanischen als Unterscheidung nicht. Das ist praktisch eins, gleichbedeutend. Wir im Westen, im europäischen Raum, auch im amerikanischen Raum, wir sehen Shibari so eher als die technische Seite und Kinpaku als die emotionale Seite. Das ist die Unterscheidung, die wir in Europa machen, die würde aber ein Japaner im Prinzip nicht machen. Den Begriff Kinpaku, den gibt es erst seit 1952, als Kitaraiko im Kaiten Club Magazine das erste Mal verwendet hat, in seiner Darstellung der 10 nackte gefesselte Frauen, da gibt es ein Bild davon. Das hat er auch mehrfach veröffentlicht, dort wurde das erste Mal der Begriff Kinpaku verwendet. Und von Itoseo, auf den wir später nochmal kommen, praktisch übernommen. Der Japaner würde die Unterscheidung nicht machen. Die reden sehr viel von Kinpaku, meinen eher so die künstlerische, ästhetische Fesselung damit, meinen aber nicht so einen emotionalen Unterschied zu Shibari. Also.
Und den machen wir, also jetzt nicht du und ich, aber so wir in Europa machen jetzt diesen Unterschied und man merkt es ganz, ganz stark auf Instagram, wie viele es jetzt gibt, die genauestens den Unterschied erklären, wo ich mir oft denke, es ist spannend, was da so an neuen Philosophien über diese zwei Begriffe entsteht.
Den Unterschied oder dass es den Unterschied eigentlich nicht gibt, das weiß man spätestens dann, wenn man mal in Japan war und mit großen Fesslern unterwegs war, die nämlich die Begriffe einfach synonym verwenden.
Ich glaube, das war auch einer dieser Dinge in unserer ersten Podcast-Folge zu Shibari. Ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr. Wo wir so ein bisschen Blödsinn erzählt haben. Da habe ich nämlich auch versucht zu erklären, stümperhaft, was der Unterschied zwischen Shibari und Kinpaku ist, mit meinem Verständnis. Was aber lustig ist, das nimmt man tatsächlich oft so wahr. Wenn man als kompletter Neuling da in diese Szene reinkommt und dann sieht man ein Studio, das heißt, da ist Shibari, Shibari, Shibari und dann gibt es ein zweites, da ist Kinpaku, Kinpaku, Kinpaku und man denkt sich, aha, diese Schule heißt Kinpaku, diese Schule heißt Shibari, das sind zwei unterschiedliche Techniken oder weiß ich nicht was, aber also es ist nicht so.
Nein, also wer ein gutes Shibari betreibt, der betreibt auch gleichzeitig auch ein gutes Kinpaku, weil es eigentlich dasselbe ist.
Ja. Du hast gerade gesagt, spätestens wenn man dann mal in Japan ist, ihr wart ja in Japan, erzählt doch einmal von eurer Japan-Reise und was ihr da so alles erlebt habt.
Oh, das war so toll.
Man muss ein bisschen kommentieren, die Augen leuchten jetzt bei der Felia. Wundervoll ist das. Alleine wenn man das Wort sagt, eure Japan-Reise, dann strahlst du schon.
Ja, ich wollte ja nie nach Japan, wirklich nie. Das war für mich so ein Ziel, so, ja, das gibt's, aber ich muss da nicht hin. Und in unserer Ausbildung bei Vinciens war natürlich Japan immer wieder Thema, weil ja Osada in Japan, also in Tokio lebt. Und er immer wieder erzählt hat, wie das dort war und wie spannend es wäre, bei ihm mal im Studio 6 zu sein. Und dann hatten wir irgendwann überlegt, das wär's. Eigentlich wäre das echt spannend, das würden wir uns gerne mal anschauen. Und so hatte sich das dann ergeben, dass wir überlegt haben, gut, wie können wir das verbinden? Und haben dann gesagt, ja, wir wollen zu Osada nach Tokio. Wir wollen aber auch Japan insgesamt kennenlernen, das Land kennenlernen, die Menschen eintauchen in die Kultur, nicht nur oberflächlich, sondern wirklich richtig. Und das haben wir dann auch getan.
Ja, wir haben Japan in der relativ kurzen Zeit, in der wir da waren, es waren ja praktisch nur 3,5 Wochen und wir waren eine Woche bei Osada Steve zum Unterricht und in Tokio und haben uns das sehr genau angeschaut. Dann 2 Wochen auf Rundreise und sind dann zum Abschluss nochmal 3 Tage zum Steve. Mit einem ganz anderen neuen Verständnis auch über die Kultur, über Japan. Also man muss wissen zum Beispiel, die europäische Kultur ist eher eine schuldgeprägte Kultur. Wir haben sehr viel, für uns ist Schuld ein wichtiges Thema. Und in Japan ist aber stattdessen eher so eine Schamkultur, weil denen ist Scham viel wichtiger als Schuld. Natürlich hängt es irgendwo auch zusammen. Wenn man Schuld auf sich geladen hat, schämt man sich vielleicht auch umgekehrt. Ja. Aber dort ist eben diese Schamkultur ist sehr intensiv und das ist in Bezug auf Shibari sehr wichtig zu wissen, weil oft kleine Dinge, sowas wie das Entblößen einer Schulter in Japan, ja schon hoch schambelastet ist. Also wenn ich jetzt ein Foto sehe, was für uns Europäer, wo ich sagen würde, ja, ist eigentlich harmlos, ja, weil sind ja nur vom Kimono die Schultern freigelegt worden in der Fesselung, dann ist das für uns ein schönes Bild. Für einen Japaner ist das eine hochschambehaftete Geschichte. Mhm. Und das Verständnis zu haben, ändert viel auch in der Technik im Shibari, was man so macht und wie man es macht. Und Kleinigkeiten, also das Brechen des Sisas, das Rausnehmen aus dem Kniesitz, ist in Japan eine Riesengeschichte, weil es könnte der Kimono aufgehen und man könnte vielleicht das Knie sehen. Ja. Ah. Und solche Kleinigkeiten dann auch ins eigene Spiel mit einzubauen, das Verständnis mit einzubauen, das ändert sehr viel und das kriegt man aber nur, wenn man vor Ort ist. Wir haben aber auch gemerkt, in Japan ist der Umgang miteinander ein völlig anderer. Also die Freundlichkeit, die ganze Art und Weise. Ich bin in Shibuya Station, Riesenbahnhof, mit einem Passanten zusammengestoßen, weil ich so fasziniert war und am Schauen war. Da habe ich den angerempelt. Also in Deutschland, da wäre wahrscheinlich die Post abgegangen und der hätte mich erstmal rund gemacht. Dieser Japaner dort hat sich bei mir entschuldigt, weil er mir im Weg stand. Und ich dachte mir, ui, was passiert denn jetzt hier? Ja, also es war total ruhig. Und ja, und auf unserer Rundreise, wir haben halt auch auf der Rundreise altes Japan gesehen, alte japanische Dörfer, die einen Eindruck vermittelt haben, als würde gleich der Samurai um die Ecke kommen oder der Ninja vom Dach springen.
Das war so spannend. Auch diese uralten Häuser, alte Schmieden, alles, was da war, das war nur aufregend.
Und auch generell, also die gesamte japanische Kultur, Kulinarik, wir waren in verschiedenen Orten natürlich auf der Rundreise von Hiroshima über Kyoto, Tokio natürlich, war super spannend. Und eben auch diese neuere Kultur, wie geht jetzt zum Beispiel die japanische Kultur mit der neueren Geschichte mit Hiroshima um? Mhm. War wahnsinnig beeindruckend, sehr bedrückend, sehr beeindruckend. Aber Hiroshima ist heute wieder eine große, blühende Stadt. Es gibt das Memorial, wo man natürlich dort war. Es gibt das Museum zum Atombombenabwurf, was sehr, sehr bedrückend ist. Aber das muss man einfach mal wirklich auch live und vor Ort gesehen haben. Das ist irre. Das gibt auch ein ganz anderes Verständnis von der moderneren Zeitgeschichte, sage ich mal, mit eben wie die japanische Kultur zu verstehen ist, auch heute in Bezug gesetzt.
Mhm. Vielleicht doch einmal nach Japan.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein guter Werbeblock. Also bei mir kommt schon gerade an, eigentlich möchte ich auch einmal nach Japan.
Weil ich bin da eher so bei dir, ja gibt's, muss ich aber nicht hin, aber wenn man euch zuhört, denke ich mir so, vielleicht doch.
Also es ist landschaftlich ein absoluter Traum, was wir alles erlebt haben, was wir gesehen haben. Das war so unterschiedlich, die ländlichen Gegenden, so dermaßen grün, wunderschönste Häuser. Dann ist man in Tokio, wo man an meinem ersten Tag dachte ich mir, oh mein Gott, wie sieht's hier denn aus? Ich will sofort wieder weg. Nur grau und hässlich. So empfand ich es am ersten Tag. Und dann erlebt man diese Stadt und das Pulsieren. Und nachts, wenn sie leuchtet, die Menschen. Und am Ende dieser Zeit dachte ich mir so, Tokio ist eine traumhafte Stadt. Ja. Wunderbar. So viele schöne Dinge erlebt.
Aber da muss man sich auf die Kultur einlassen und halt nicht da Touri mit den Scheuklappen sein. So, ich habe jetzt alle Gebäude gesehen, passt, danke, sondern da muss man sich halt dann drauf einlassen.
Ja.
Man muss dazu sagen, wir hatten natürlich den großen Vorteil, dass wir mit Osada Steve Sensei vor Ort jemanden hatten, der sich auskennt und der uns natürlich auch ein bisschen mitgenommen hat in die King-Szene. Wir waren auf ein paar Partys, Szene-Partys, wir haben auch ein bisschen Live-Shibari vor Ort gesehen in den Clubs, in denen wir mit ihm waren. Wir hatten die Gelegenheit, mit mehreren großen, guten Meistern zu fesseln. Und wir haben ein ganz anderes Verständnis der Philosophie fürs Shibari, fürs Fesseln als solches auch bekommen in Tokio. Durch Steve, durch Jinbei Kamui, durch Yagami Ren. Also es war schon sehr spannend.
Ist die King-Szene da so eine Underground-Szene? Also muss man da die Leute kennen, die führen einen dann rum und dann geht man in irgendwelche Hinterhöfe, die Treppe hoch und da ist da eine Stahltüre oder?
So hätten wir es uns vorgestellt, aber tatsächlich ist es viel einfacher. Es ist wirklich eine Szene-Disco letztendlich, die bekannt ist, wo mehr oder weniger jeder reinkommt, wenn er durch die Tür kommt. Ja. Mit Osada Steve als seine Anhängsel war es natürlich sehr leicht, da reinzukommen, weil wirklich jeder kennt Steve. Der kommt da hin und schon bist du drin, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und relativ bekannt dort ist diese Deka-Bar, nennt sich die. Da sind ja mehrere, gibt es mehrere davon, mehrere Zweigstellen. Und das sind ziemlich verrückte Leute, die da geile Partys machen mit DJ Sumirock. Das ist die älteste DJ in der Welt. Also einer dieser Szene-Clubs ist eben die Deka-Bar. Da gibt es 3 oder 4 verschiedene in ganz Tokio verteilt. Und eine, wo wir waren, da hat unter anderem DJ Sumirock aufgelegt. Das ist die älteste DJ in der Welt mit 85.
Und ich hatte sie schon von München aus beobachtet, also über Instagram, war ganz begeistert von ihrem Stil, wie sie auflegt, und dachte mir damals schon, boah, ich würde ihr so gerne mal begegnen und sie einfach mal live erleben. Und wir konnten das dann. Wir hatten das ganz große Glück. Wir durften bei einem ihrer Auftritte dabei sein. Und das war fantastisch, wieder so eine 82-jährige, 85, alte Japanerin, unglaublich klein. Also ich würde sagen, sie ist so 1,40 Meter oder so. Dann nachts um 3 auflegt und völlig ausflippt. Und mit ihr das gesamte Publikum. Es war super.
Das war echt beeindruckend, ja. Das war cool.
Wie die Augen leuchten, ist einfach so schön. Jetzt habt ihr über sehr viel Positive, also über eure positiven Highlights gesprochen. Gab es auch Negatives?
Ja, es gab Negatives. Und zwar vor allem mein Eindruck, dass der durchschnittliche Japaner einfach keine Zeit hat. Die arbeiten wahnsinnig viel, wahnsinnig lange. Man merkt, dass so das Freizeitangebot in Japan in 30-Minuten-Blöcke aufgeteilt ist. Also du kannst eine Karaoke-Bar für 30 Minuten buchen. Und das machen die auch. Dann gehen die mit ihren Kollegen in die Karaoke-Bar für 30 Minuten, drehen da 30 Minuten lang komplett durch und sind dann wieder weg beim Arbeiten. Und was mir auch aufgefallen ist, bei den jungen Leuten ist es so, man hat ein bisschen den Eindruck, dass sie die japanische Kultur, die ja doch sehr reich ist und sehr, sehr lange Tradition hat, nicht mehr so wirklich annehmen. Also man hat ein bisschen das Gefühl, wir kommen ja später noch zu der Geschichte, dass die Ausläufer der Meiji-Zeit, also diese Erneuerung nach Westen, immer noch im Gang ist. Also man will lieber westlich sein als asiatisch sein.
Oh.
Und das ist zumindest das Gefühl, das ich hatte, gerade bei den jungen Leuten, die verleugnen ein bisschen ihre eigene Herkunft.
Und wir waren tatsächlich total schockiert, als wir in einem Club Japaner haben auf der Bühne Fesseln sehen und dachten uns, was machen die da? Also da waren so viele Fehler drinnen, keine Absicherung, das war regelrecht gefährlich. Und wir haben uns dann viel darüber unterhalten und uns Gedanken gemacht und auch mit Steve Osada ausgetauscht und haben festgestellt, sie haben weder die Zeit noch das Geld, ihre eigenen Großmeister, die sie eigentlich vor Ort hätten, aufzusuchen. Sprich, sie lernen über YouTube-Videos. Das war für uns so ein völlig schockierendes Erlebnis.
Ja, also es gibt mittlerweile mehrere große Fessler, Großmeister würde ich mal sie nennen, die ganz klar sagen, dass wir in Europa mittlerweile die zumindest besseren Schüler sind. Mhm. Also technisch weiter, als es die eigenen Leute in Japan sind, die auch Shibari betreiben. Aber die nehmen sich weder die Zeit, weil sie einfach nicht haben, noch das notwendige Geld in die Hand, um es vernünftig zu lernen, und lernen genauso wie wir über Videos letztendlich. Mhm. Wo halt unterm Strich nichts Gescheites rauskommt dabei.
Ich meine, man muss schon sagen, ich glaube, dass die Verfügbarkeit verleitet die jungen Menschen natürlich auch dazu, das zu konsumieren und zu sagen, ja passt, dann schaue ich mir die Videos an, die kosten mich nichts, dann muss ich nicht wohin gehen, weil den kann ich mir sowieso nicht leisten, also den Großmeister ja schon gleich gar nicht. Das ist halt wahrscheinlich auch die Verfügbarkeit. Nicht? Ich meine, ich muss ja selber auch sagen, ich schaue mir auch ständig YouTube-Videos an, wenn ich irgendwas nicht weiß oder lerne löten über YouTube-Videos oder so. Da ist ja auch relativ egal. Ne? Hast halt irgendein Ding kaputt gemacht, fangst von vorne an. Bei solchen Sachen ist es vielleicht wirklich nicht so klug.
Naja, Bücher und Videos sind schon sehr gut. Ja? Wenn ich die Grundtechniken verstanden habe und weiß, wie es geht, so als, sage ich mal, Nachschlagewerk, wie war das denn nochmal? Weil du machst ja nicht jede Fesselung jeden Tag. Da ist ein Video oder ein Buch super gut. Aber zum Lernen, wenn ich das Grundverständnis nicht habe, ist es definitiv der falsche Weg.
Mhm. Wir wollen das jetzt nicht mit, diese Frage nicht mit Negativität enden, sondern erzählt noch ein paar positive Highlights.
Der Auftritt?
Ich glaube, wir haben den im Kopf, gell? Weil wir kennen ja. Die Geschichte ja
wir
schon.
Du kennst die Geschichte schon, ja. Die
ist
genau. Großartig. Also ich nenne sie immer Tokyo Decadence, weil genau das war es letztendlich. Diese Geschichte hat also schon einen Titel. Osada Steve hat gesagt, ja, wir sind eingeladen auf eine private Party und ich soll mal sicherheitshalber Seile mitnehmen, er weiß auch nicht, was da so alles passiert. Und wir sind also auf diese Party gefahren, Tokyo Bay, 55. Stockwerk, ein Glas, Stockwerk, rundum Glas, Boden hoch. Blick über ganz Tokio auf der einen Seite, über die Tokyo Bay auf der anderen Seite. Eine Wahnsinns-Location. Also wir kamen uns vor, wie, weiß ich nicht, ganz kleine Mäuse bei Superreichen eingeladen. Und da hat gerade jemand gefesselt und wir haben uns damit auf die Couch gesetzt. Und als der mit seinem Fesseln fertig war, steht Osada Steve auf und stellt sich da vor das Publikum. Es waren so 20, 25 Leute da. Und sagt, ja, also mein Name ist Osada Steve und ich unterrichte Schüler aus der ganzen Welt. Und meine deutschen Schüler zeigen jetzt mal, was sie können. Und ich denke mir so, meine deutschen Schüler, wie viele sind dann noch da? Der hat jetzt nicht wirklich uns gemeint. Und als ich noch so drüber nachdenke, kommt er zu mir und sagt, du machst jetzt hier eine Show, du hast 20 Minuten, gib Gas. Ich denke mir so, wow, fuck, das wird jetzt heftig.
Jetzt muss man dazu sagen, es war in Tokio super heiß. Es hatte über 30 Grad. Wir waren tagsüber schon unterwegs. Ich hatte da irgendwie so weit nicht mitgedacht. Ich hatte also so ein ganz knappes Oberteilchen an, einen super kurzen Minirock und einen Stringtanga drunter. Und ich dachte mir nur so, shit. Und jetzt eine Vollsuspension und du hast letztendlich ja fast nichts an. Na, das wird mal ein Spaß.
Wir haben also dann sehr spontan dort gefesselt. Das ist gerade mein Hängepunkt, war eine schöne kleine Bühne. Wir haben da das Fesseln angefangen, haben unser Ding gemacht. Eigentlich alles improvisiert, weil wir waren ja unvorbereitet. Haben da also in 20 Minuten eine schöne Fullsuspension gemacht, eine schöne Shibari-Show gemacht. Steve saß auf der Couch, klassisch wie er halt so ist, die Hände über dem Kopf zusammen verschränkt und hat uns da so zugeschaut. Und nach der ganzen Show gehe ich dann zum Steve und sage, wie war es denn? Natürlich war ich ein bisschen verunsichert, wusste ja nicht, was dort erwartet wird. Ja. Dann schaut er mich an und sagt, ist ja nochmal gut gegangen. Ich weiß jetzt im Nachhinein von Vinziens, dass wenn Steve sagt, ist ja nochmal gut gegangen, das praktisch schon ein hohes Lob ist. Ja. Also nicht geschimpft, nicht genörgelt, ist schon gelobt.
Ah ja.
Und insofern war das schon sehr spannend. Er hat uns dann später erklärt, das, was wir da gemacht haben, war für japanische Verhältnisse de facto eigentlich eine Pornoshow, weil, ich habe vorher erzählt, es ist so eine schambehaftete Kultur und jetzt hänge ich eine rothaarige Europäerin kopfüber in einem kurzen Röckchen auf, ja, mit einem knappen Höschen, der ganze Arsch schaut raus und dann haben wir das Schlimmste überhaupt gemacht. Wir haben uns öffentlich im Seil noch geküsst. Also ich habe sie kopfüber zu mir gezogen und habe sie geküsst. Und das ist ja in Japan, das ist ja praktisch schon, das ist Pornografie pur. Wusste ich halt nicht.
Ja, ja. So kommt es dann oft, gell?
Es war sehr, sehr aufregend, ja.
Ja, also definitiv, wir haben von, glücklicherweise hatten wir eine Fotografin dabei oder die Gesellschaft hatte dort eine Fotografin dabei. Es gibt davon auch ein paar Fotos, eins davon hängt bei uns in der Wohnung, weil es ist immer so, für mich der Inbegriff dessen, was Vinziens als mein Lehrer immer zu mir gesagt hat. Zwei Dinge. Ein guter Reger kann das. Und dem Sensei widerspricht man nicht. Wenn der Osada Steve Sensei sagt, du machst jetzt einen Auftritt. Ja klar, mach ich's. Mhm. Ein guter Reger kann das.
Und wir konnten.
Also
hast geliefert.
War eine großartige Erfahrung.
Eine heiße Show.
Heiße Show.
Für mit das einem heißen vielleicht war es zu heiß.
Ich glaube, es hat Ihnen gefallen.
Es hat Ihnen gefallen, aber es war schon, glaube ich, ein bisschen drüber, was wir im Nachhinein erfahren haben.
Wurden ein paar Stirne abgetupft.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht nur die Stirn.
Aber das war natürlich nicht das einzig Positive, was wir dort erlebt haben. Also wir hatten die Gelegenheit auch mit Großmeistern wie Yagami Ren in Einzelunterricht zu fesseln und ihn persönlich kennenzulernen. Und wir wurden auf eine Unterrichtsstunde von Jinbei Kamui eingeladen, der mit seinem Schüler Osama Black dort gefesselt hat. Und da habe ich mal das klassische japanische Lehrsystem 1:1 mitgekriegt, wie das wirklich so in der Situation ist. Also nicht für uns europäisiert, sondern wirklich das Japanische. Und es lief so ab, dass Jinbei Kamui ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde was vorgefesselt hat, was sehr kompliziert wurde irgendwann, und dann zu seinem Schüler gesagt hat, er soll es nachmachen. Und ich denke mir, das hat er sich im Leben nicht merken können. Das kriegt er nie im Leben hin. Ja, es war halt dann leider auch so. Er hat es natürlich nicht hingebracht, weil so eine Abfolge über eine Dreiviertelstunde, die merkst du dir halt einfach nicht.
Ja.
Ja, und wir sind wieder bei der schambehaften Gesellschaft. Das geht natürlich gar nicht, dass er das nicht geschafft hat. Was bedeutet das? Also musste er irgendwie aus der Situation gut rauskommen und es hat sein Model dann für ihn übernommen. Die hat nämlich dann aus heiterem Himmel auf einmal fürchterlich, ja, Schmerzen gehabt oder also sie hat kundgetan, dass jetzt wir haben es ja nicht verstanden, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert ist. Und auf einmal stand im Raum, sie hat eine Vollhand. Und es war alles ganz hochdramatisch. Und alle standen auf einmal auf und wollten sich um sie kümmern, ihr helfen. Alles drehte sich dann um sie. Sie wurde sofort abgefesselt. Jeder hat mitgeholfen. Und es ging überhaupt nicht mehr ums Fesseln. Es ging ja nur noch um sie, um diese Fallhand und wie man ihr helfen kann. Und wir saßen an der Seite, haben das Ganze betrachtet und ich dachte mir nur so, was passiert da gerade? Was für eine Show geht da gerade ab? Und erst waren wir völlig betroffen und dachten uns, oh Gott, wie konnte es das Mädel nur so dramatisch erwischen? Wobei, wir haben es erst nicht verstanden. 10 Minuten später sitzt sie da und tippt wieder in ihrem Handy. Und es war von der Fallhand nichts mehr zu sehen. Und da ist uns klar geworden, nein, da war nichts passiert. Sie hat das Ganze so dargestellt, um alles auf sich zu lenken, damit er gut aus der Situation rauskommt und keiner merkt, dass er einfach die Fesselung nicht hingekriegt hat. Sie hat ihn gerettet.
Du hast jetzt die Fallhand erwähnt und ich glaube, viele, die unseren Podcast hören, haben wahrscheinlich auch sie mit den Begrifflichkeiten völlig überfordert. Es fallen halt viele Namen, es fallen auch viele Begriffe. Vielleicht kannst du kurz erklären, was eine Fallhand ist.
Es gibt diverse Oberkörperfesselungen, wenn man da die falsch ansetzt, kann man gewisse Nerven treffen und das verursacht einfach, dass hinterher die Hand nicht mehr in ihrer normalen Funktionalität so funktioniert. Sprich, man kann die Hand nicht mehr ansteuern, man kann nichts mehr heben, man kann die Finger nicht mehr bewegen. Sie fällt einfach. Daher kommt ja auch der Begriff Fallhand. Und das kann so zwischen ein paar Stunden, wenn es was ganz, ganz Leichtes, also wenn es nur ganz leicht die Nerven wie sagt man so schön?
Ja, ich sag mal, gereizt hat in
genau,
dem Fall.
Genau, danke dir. Bis zu eben sehr, sehr lange dauern. Also es kann sich bis zu einem halben Jahr hinziehen, wenn es wirklich sehr, sehr schwer ist oder der Nerv sehr schwer belastet worden ist. Und das ist halt immer das Risiko.
Deswegen ist eine fundierte, gute Ausbildung auch wichtig, weil die Nerven, die kann man natürlich, das größte Risiko überhaupt, also die Fallhand, die klassische, ist die häufigst vorkommende Shibari-Verletzung. Weil man eben an der Außenseite des Oberarms den Radialisnerv hat, der eben die Handansteuerung letztendlich macht, vom Daumen aus gesehen. Und wenn es den erwischt, hat man sehr schnell eine Verletzung.
Das haben wir ja auch schon berichtet. Ich glaube, das war eine der Sachen, wo kein Blödsinn dabei war. Da gibt es ja auch wissenschaftliche Studien dazu, was bei dieser Form von Bondage die häufigste Verletzung ist. Nicht? Und das war halt eben genau das. Ja, du hast schon die Meister erwähnt und Steve auf jeden Fall und Yagami Ren und so. Wir haben ja gesagt, wir sprechen auch ein kleines bisschen über die Geschichte und an der Stelle muss man sagen, also die Geschichte könnte man jetzt in einer eigenen Podcast-Folge lang ausbreiten.
Auf jeden Fall, ja.
Wir werden uns auf eine Kurzzusammenfassung reduzieren, aber das ist ja jetzt auch gerade so dein Steckenpferd. Ne? Du befasst dich ja damit.
Also momentan befasse ich mich sehr stark mit der Geschichte des Shibari und damit natürlich auch mit der Geschichte Japans ein Stück weit. Ja, du hast es mir ja im Vorfeld schon gesagt, es soll mehr oder weniger eine Art Kurzübersicht über die japanische Geschichte werden, wie schon gesagt, die gesamte oder über die Shibari-Geschichte. Die gesamte Shibari-Geschichte ist mit Sicherheit eine lange Podcast-Folge, wenn wir ins Detail gehen wollen. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Japan ist schon immer eine Inselgruppe, die relativ wenig metallische Erze hat und von daher waren Seile und Naturstoffe schon immer wichtig natürlich für die japanische Gesellschaft. Das geht zurück bis zu den ersten Funden von alten Tongefäßen, die Seilspuren hatten, bis 7000 vor Christus schon in der Jomon-Zeit. In der Shinto-Religion ab ungefähr 300 vor Christus spielen Seile natürlich auch eine Rolle. Bis heute ist es so, dass heilige Stätte mit Seilen gekennzeichnet werden, dass über Shinto-Schreinen oft eben Seilstücke hängen, um die Heiligkeit dieser Stätte darzustellen. Ab 1198 ging Japan ins feudale Mittelalter, in die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Daimyos. Und es haben sich die ersten Samurai gebildet ab 1198. Und namentlich erwähnt ist die erste Hojo-Jutsu-Schule. Das ist also die Kampfkunst mit den Seilen. Eine der 18 Kampfkünste der Samurai gibt es seit 1532 die erste Erwähnung. Dass es wirklich also eine Schule gab, die den Kampf mit Seil gelernt hat. Als die kriegerischen Auseinandersetzungen dann mit Tokugawa Yasu 1603 in eine ruhige Periode geführt haben und das erste Shogunat unter Yasu praktisch gegründet wurde, 1603 bis 1868, die sogenannte Edo-Zeit, da waren die Samurai nicht mehr benötigt und sind praktisch zum Beamtenapparat geworden. Höherrangige Samurai sind praktisch Beamte geworden. Niedrigerrangige Samurai sind zum Polizeidienst gegangen und haben ihre Samurai-Künste, unter anderem eben das Seil, auch im Polizeidienst verwendet. Hojo Shutsu. 1742 gab es dann das erste, wenn man so will, Gesetz Japans, die Tokugawa-Richtlinien, die auch geregelt haben, wie ein Gefangener behandelt wird, wie Folterungen gemacht wurden, wie Geständnisse praktisch erzwungen wurden unter Folter zum Teil, wie Gefangene aber auch öffentlich zur Schau gestellt werden, wie sie gefesselt werden sollen. Und man hat über diese Fesselungen sehr häufig die Gefangenen auch durchs Dorf getrieben, wenn man so will. Und anhand der Fesselung hat man gesehen, welches Vergehen hat der Delinquent begangen, welchen sozialen Rang hat er, aber manchmal auch, welche Strafe erwartet ihn. Also es gibt Hojo-Jutsu-Fesselungen aus der Edo-Zeit, die ganz klar nur für bestimmte Gruppen galten. Du hast an der Fesselung gesehen, okay, das ist jetzt ein hochrangiger Kaufmann, der ein Ehebrecher ist und seine Strafe, die ihn erwartet, ist öffentliches Auspeitschen. Das hat man an der Fesselung gesehen.
Aha.
Und diese Edo-Fesselungen, die sind natürlich auch in die Kunst und Kultur eingegangen. Also man hat ja in der Theater zum Beispiel, im Kabuki-Theater, hat man das Leben dargestellt. Im Yukio-e, das sind die Zeichnungen des fließenden Lebens, hat man auch Bildnisse dargestellt und natürlich auch sehr häufig aus Sondersituationen, sprich aus der Gerichtbarkeit, Polizeidienst, alles das, was halt so das Leben ausgemacht hat. Über diese Theaterdarstellungen im Kabuki-Theater hat 1896 ein gewisser Itoseo ein Theaterstück gesehen, wo drei Frauen über Edo-Fesselungen gefoltert wurden. In der Geschichte geht es darum, dass diese drei Frauen als Krankenschwestern im ersten Sino-Japanischen Krieg praktisch in die Hände der Feinde fallen, dort ausgequetscht werden sollen, ihre Geheimnisse zu verraten über den Feind, gefoltert werden, gefesselt werden und aber trotzdem loyal bleiben gegenüber ihrem japanischen Vaterland. Und als sie heimkommen, treffen sie ihre Peiniger später dann, als der Krieg zu Ende ist, und vergeben ihnen. Das ist eigentlich so die Geschichte. Und diese Fesselungen hat Itoseo gesehen und es hat ihn so beeinflusst, dass er ab da eigentlich angefangen hat, sich tiefer mit dem Hojo-Jutsu, mit den Fesselungen zu beschäftigen und die auch zum Beispiel an seiner Frau auszuprobieren, nachzustellen. Er war ein Künstler, Bildhauer, Maler und seine Arbeitstechnik war, er hat eine Szene dargestellt, also gerne diese Fesselung, hat es fotografiert. Damals war Fotografie noch kein sehr hochauflösendes Medium, also hat er die Fotos nur als Basis genommen und hat anschließend das Ganze gemalt oder abgemalt vom Foto. Ja, und ab 1907 hat Itoseo eben auch für Zeichnungen gearbeitet, selber eben Kunstwerke angefertigt. Ab 1947 kam dann das Kaiten Club Magazin. Das war ein, ja, wörtlich übersetzt verrückte Geschichten-Magazin. Also es ging eigentlich um so ziemlich alles, von Science-Fiction-Geschichten über erotische Geschichten bis was auch immer. Und als eben 1952 der Gitareiko 10 Positionen einer gefesselten nackten Frau veröffentlicht hat, hat es ein solches Echo erzeugt, dass die Magazine angefangen haben, sich viel stärker in diese Richtung SM und Bondage zu bewegen, weil einfach ganz banal die Umsatzzahlen gestiegen sind dadurch.
Mhm.
Ja, also es gab dann praktisch eine Art SM-Boom ab 1952 und es hat auch dazu geführt, dass viele Fotos gemacht wurden, wo einfach nur mal ein Seil drüber gelegt wurde, so nach dem Motto, wir nehmen ein schönes Model, bringen es in eine schöne Position, legen ein bisschen Seil drüber und verkaufen es als Bondage.
Mhm.
Das ging diesem besagten Itoseo wieder auf den Keks. Er wollte, dass Shibari ernst genommen wird, dass die Fesselung ernst genommen wird, dass die Kultur ernst genommen wird. Und er hat ja auch angefangen, diese damals gefährlichen Edo-Fesselungen so abzuwandeln, dass sie zumindest nicht mehr tödlich waren, ja, wenn er sie an seiner Frau ausprobiert hat. Und er hat auch schon diese Fesselung mit Full-Suspensions, Kopfüber und solche Dinge gemacht, ohne halt die Person schädigen zu wollen, was ja bei der Edo-Zeit eher wurscht war, ob es den jetzt hat die Schulter auskugelt oder nicht, ist ja egal.
Mhm.
Er hat es halt abgewandelt und deswegen gilt er auch bis heute als der Vater des modernen Shibari, weil er der Erste war, der die damals gefährlichen Fesselungen in ungefährlichen Varianten oder ungefährlicheren Varianten abgewandelt hat und hat eben dann 1956, zumindest überliefert, in seinem Kreis der Künstler, in seinem Künstlerkreis und Fesslerkreis, den er da gegründet hat, de facto die erste Shibari-Schule praktisch eröffnet, wo er angefangen hat, mit seinen Leuten die Edo-Künste zu verfeinern, zu verbessern, die Fesselungen abzuwandeln, in sichere Versionen zu bringen. Aus diesem Kreis kommt letztendlich dann auch ein gewisser Osada Aikechi, der angefangen hat in den 60er Jahren als erster Stage-Performances zu machen. Also wirklich auf der Bühne live in den Clubs Shibari zu betreiben und das zu zeigen und zu fesseln. Und etwa in zur selben Zeit zwischen 1960 und 1970, da habe ich jetzt keine genaueren, detaillierten keine Aufzeichnungen gefunden, keine detaillierteren. Da gab es in der japanischen Pornoindustrie praktisch eine Art zweiten SM-Boom. Also da wurde es dann nicht mehr die Magazine, sondern ging es in den Film. Da haben viele große Fessler für die Filmindustrie, für die Pornoindustrie gefesselt. Und auch das hat wieder einen zweiten SM-Boom ausgelöst oder einen Bondage-Boom, wenn man so will. Und dann gibt es halt ab 1980 ungefähr, spricht man von der Post-1980s Generation. Das sind Fessler wie Maraima Sato, Randa Mai, Akira Naka, also große Namen in der Szene, die auch die Fesselung noch weiter verfeinert haben, neue Dinge erfunden haben. Und so ist eben schrittweise immer mehr das zum modernen, heutigen, relativ sicheren Shibari geworden, diese Fesselungen. Ja, dann 1998 kam Osada Steve nach Tokio, also er war schon vorher da, aber 1998 kam diese berühmte Begegnung mit Osada Aikechi. Steve sollte die japanische Kultur ein wenig fotografieren, er war als Fotograf unterwegs und hat eine Stage-Performance von Osada Aikechi gesehen und das hat ihn gekickt. Und er war dann zigmal dort, erst als Fotograf, dann als Zuschauer und irgendwann als mehr oder weniger rechte Hand von Osada Aikechi. Und hat dann 2001 nach dem Tod von Osada Aikechi praktisch den Osada geerbt. Daher kommt der Osada Steve, der ja in Wirklichkeit eigentlich ein Berliner ist und kein Japaner. Also der Name Osada ist da praktisch ein geerbter Titel. Ja, und ab 2000 war er ab 99 war er eigentlich in Kontakt mit Matthias Grimme in Deutschland. Und die haben sich immer wieder Briefe geschrieben, wie entwickelt sich das Shibari in Tokio, was passiert in Deutschland. Da muss man sagen, Matthias Grimme war dann schon ganz vorne mit dabei, ist ja bekannt als der Drachenmann und hat mit Osada Steve praktisch ja angefangen, dieses Interesse im deutschsprachigen Raum zum Thema Shibari deutlich zu verstärken. Und ab 2007 gibt es eben das Kyo-System von Osada Steve und damit hat er eigentlich in Europa, im deutschsprachigen Raum einen Boom ausgelöst, aber eben nicht nur da. Also als wir in Tokio waren bei Steve, da hatte er Schüler aus Amerika da, die Osada Ryo gemacht haben. Mhm. Er hat Ankündigungen gehabt von Leuten aus Australien, die zu ihm kamen. Also die kommen wirklich aus der ganzen Welt, um Osada Ryo zu lernen. Insofern glaube ich schon, dass der Steve einen ganz, ganz wichtigen Einfluss hat auf die Verbreitung des Shibari, nicht nur in Europa, sondern wirklich weltweit. Und jetzt gibt's halt eine New Generation Rigger Generation, zu denen ich halt zum Beispiel einen Yagami Ren zähle, der derzeit wahrscheinlich der wichtigste angesagteste Jungrigger ist, in Anführungszeichen. Also Ren ist mit seinen 42, glaube ich, ist er relativ jung für einen japanischen Meister. Aber wer ihn mal live erlebt hat, da schlackern dir die Ohren, was der drauf hat. Also der hat's echt drauf.
Das wurde uns auch kürzlich erst berichtet. Ich weiß nicht, wo er genau war, aber er war kürzlich mal irgendwo da, in Europa auf jeden Fall.
Er ist regelmäßig auch in Deutschland unterwegs oder in Europa unterwegs. Also man muss einfach mal ein bisschen auf seinem Instagram-Profil schauen, wo er immer unten unterwegs ist. Yagami zu treffen ist tatsächlich gar nicht so schwer, weil er relativ viel reist und viel unterwegs ist. Ich muss aber sagen, die Begegnung mit ihm in Tokio im Studio 6 vom Steve, das war tatsächlich einmalig. Das war wirklich nur Steve, Ren und wir beide, also ein ganz kleiner Kreis, ein sehr, sehr intimes Setting. Und wir hatten mit Ren 4 Stunden Einzelunterricht. Das war Wahnsinn.
Ja, super war das, ja.
Genau, also das wäre jetzt praktisch mal der schnelle Abriss von 7000 vor Christus bis praktisch heute.
Da fragen Sie jetzt wahrscheinlich dann einige beim Hören, was ist dann die lange Version? die ist wahrscheinlich keine Podcast-Folge, sondern ein Podcast.
Ich hätte die lange Version praktisch da als Zeitleiste, aber...
Die könnte man vielleicht...
Die könnte man...
Das ist aber schön aufbereitet. Da muss man jetzt natürlich kurz erklären für die Menschen, die nicht sehen, was wir hier gerade machen. Wir haben da ein Diagramm, das Einflüsse darstellt, mit Pfeilen verbunden. Also sozusagen, wer war mit wem, wo hat was gemacht. Ich glaube, also falls du auch Interesse daran hast, kann man das ja verfügbar machen. Ne?
Ich muss da schauen, es ist zugegeben, diese Version ist nicht von mir, sondern von Futomomo Shibari aus Madrid. Mhm. die hat mir Steve geschickt, als ich nachgefragt habe bei ihm, wann genau er das Kio-System gegründet hat.
Ah ja.
Und da habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben und habe geschrieben, du Steve, ich bin da gerade am Vorbereiten des Podcasts und weiß nicht genau, mir fehlen da die Zahlen. Und er hat geantwortet, indem er mir das Diagramm geschickt hat.
Ja, wir könnten ja schauen, ob das irgendwie öffentlich verfügbar ist, weil da ist ja auch irgendwie was drauf, nicht? E-Mail-Adresse und so. Und vielleicht kann man irgendwie darauf verweisen, nicht? Dass die Leute das vielleicht finden können
ist oder auf dem,
wissen, wo man es besorgen kann.
Es ist auf dem Instagram-Profil von Futomomo Shibari.
Ja. Genau. Ja, dann.
Sehr cool, ja. Das sehr werden wir cool. auf jeden Fall dann verlinken, natürlich.
Gut. Welche Schlüsselfiguren, besonders aus Japan, sollte man auch hier unbedingt mal gehört haben, um zu verstehen, was es mit den Schulen und Richtungen auf sich hat?
Also ich weiß, dass ich gerade sehr viel am Reden bin, aber der historische Teil ist dann doch eher mein Steckenpferd. Deswegen Itoseo habe ich ja jetzt schon mehrfach erwähnt, als Vater des modernen Shibari. Der hat praktisch als erster angefangen, die Kampfkunst Hojo-Jutsu in eine sichere Fesseltechnik zu wandeln. Wobei, wie gesagt, sicher dort eher ein bisschen mit Fragezeichen, aber zumindest schon mal nicht mehr tödlich. Ein Osada Aikechi, der die Stage-Performances erfunden hat und diese Techniken in eine dynamische Live-Performance, wenn du so willst, gepresst hat, ist sicherlich auch ganz, ganz wichtig, weil der Erste war, der wirklich Dynamik reingebracht hat, Bewegung reingebracht hat. Also der hat nicht nur das Model starr aufgehängt und hat ein starres Bild erzeugt, ein statisches, sondern der hat Bewegung reingebracht. Der war der Erste, der Transitions gemacht hat im Seil, also Bewegungen in der Luft, in der Figur. Yukimura Haruki natürlich, Großmeister des Aibunawa. Aibunawa ist eine Fesselrichtung, die am besten übersetzt wohl mit das streichelnde Seil, eine sehr zärtliche, liebevolle Methode ist, zu fesseln, wo es gar nicht um Schmerz geht, wo es auch kaum Suspensions gibt, bestenfalls mal Semi-Suspensions, wo man mal ein Bein hochbindet, aber eigentlich findet alles am Boden statt. Und er ist eigentlich der Großmeister der Kommunikation im Seil, die Nähe, emotionale Seite. Akira Naka, sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Fessler, der mit einem anderen Ansatz rangegangen ist und praktisch als der Erfinder oder Großmeister des Seminawa gilt. Seminawa würde ich, man streitet sich in Europa immer ein bisschen, wie es korrekt übersetzt ist. Manche übersetzen es als Folterseil. Ich bevorzuge eher den Begriff herausforderndes Seil. Man bringt das Model in eine Situation, an die es sich erstmal gewöhnen muss. Das kann Schmerz sein, das kann die Position sein, das kann alles Mögliche sein. Und lässt sie erstmal in die Position reinwachsen und nimmt dann das nächste Seil und baut daran auf. Das ist praktisch mehr oder weniger eine, ich will jetzt nicht sagen Erfindung von Akira Naka, aber er hat es auf eine Kunstform erhoben. Mhm. Yagami Ren haben wir heute schon mehrfach angesprochen, Großmeister des Body Movements. Also wenn man Renner mal gesehen hat, wie der sich über die Tatami bewegt, der fliegt regelrecht schwerelos über die Tatami, das ist irre. Mhm. Der kann aus seinem Kampfsport-Hintergrund mit dem menschlichen Körper umgehen, der kennt die Anatomie, ich glaube, wie kein anderer. Er macht Bewegungen im Seil, wo du denkst, ui, das geht. Ja, es geht. Also das erste Mal seine Shoulderlock gesehen habe, dachte ich, der muss ja doch den Arm brechen. Nee, der weiß genau, was er tut. Und das ist meiner Meinung nach die stabilste Methode, die einfachste Methode, um das Shoulderlocken zu lernen. Alle anderen machen es auch. Aber er macht es halt mit einer großen, ausschweifenden Bewegung, dass sich das Gelenk in die Schulter reindreht. Und das ist halt seine Kampfsportausbildung. Er weiß halt genau, wie es geht. Ja, und natürlich für uns extrem wichtig als treue Osada Ryu-Jünger, sage ich mal, Osada Steve, der das Kyo-System gemacht hat, der von verschiedenen Meistern, zum Beispiel Akechi Denki, Yagami Ren, Osada Aikechi, Einflüsse mit drin hat, Yukimura Schüler war und eben von diesen verschiedenen vielen Einsätzen oder Einflüssen, die er hatte, ein System gebaut hat. Das ist für uns natürlich sind das die wichtigsten.
Okay. Also falls dem einen oder anderen jetzt aufgefallen ist, dass der Frank beim Erzählen der Geschichte oft so ein bisschen ins Stottern kommt oder so, dann ist das, weil sich die Claire neben gerade ausgezogen hat. Die sitzt jetzt im BH da, genau Frank gegenüber.
Es ist urheiß da drinnen.
Ja, es ist trotzdem ein bisschen irritierend.
Und das ist immer so schade, was fehlt am Podcast, gell? Die Blicke. Ja. Das sehen
Sollen
halt.
Wir wieder anziehen?
Nein,
definitiv bleib ein netter Anblick.
Bleib du nur so. Machen wir mal weiter. Was sind auf eurem Weg so die Zentren, sagen wir mal natürlich in Deutschland, Österreich, Schweiz, die ihr kennengelernt habt oder wo ihr Bezug dazu habt, wo ihr mit den Leuten interagiert habt? Was gibt es da so alles?
Also grundsätzlich muss ich sagen, wir sind wirklich viel rumgekommen. Wir haben unglaublich gute Schulen kennengelernt, ganz, ganz tolle Fessler. Werden uns aber jetzt hier tatsächlich nur auf Osada Rio beziehen. Und da sind wir ganz klar beim Kinbaku Studio Werner, also bei Vinciens, und beim Secret 56 in der Schweiz, also in Zürich. Das sind die zwei Schulen im Osada Rio, wo ich sage, da haben wir auch unsere Erfahrung gemacht. Wir kennen dort die Lehrer, wir waren dort vor Ort, wir haben den Spirit gefühlt, haben mitgefesselt und können die wirklich mit einem guten Gewissen empfehlen für Osada Rio. Was nicht heißt, dass es nicht woanders oder in anderen Stilrichtungen nicht auch gute Schulen und gute Lehrer gibt. Aber für Osada Rio sind wir einfach bei diesen beiden.
Und es sind von Osada Steve zertifizierte Unterrichtsstudios, die eben auch das KIO-System 1:1 mit seiner Leitung anbieten und auch die zertifizierten Trainer haben. Vinciens ist der höchst zertifizierte Osada Rio-Trainer weltweit und am längsten dabei. Es gibt auch in Deutschland natürlich sehr, sehr gute Schulen, auch Osada Rio, die wir aber eben nicht persönlich kennen, weil wir hängen halt mehr in Zürich oder in Wien unterwegs sind.
Mir ist aufgefallen, dass auf der Website vom Steve auch die Schulen verlinkt sind.
Genau.
Gut, was ist Shibari eigentlich für euch? Lifestyle, Hobby, Philosophie, Sexualität, Showact, von allem etwas?
Gute Frage, gell?
Also tatsächlich würde ich sagen, von allem etwas. Es ist natürlich Erotik. Wie viele haben wir mit Bettfesseln angefangen? Mit Baumwollseilen?
Wir auch.
Wie viele? Ja, also die Erotik ist natürlich immer schon der Auslöser gewesen. Es ist aber für uns viel mehr geworden. Ich würde sagen, es ist ein hochtechnischer Teamsport, ein Hobby, eine Leidenschaft. Wir treten auf Shows auf. Damit ist es für uns natürlich auch ein Show-Effekt ein Stück weit. Aber es ist vor allem für mich zumindest eine ganz tiefe Seite im BDSM, nämlich das BD, also Bondage und Disziplin aus dem BDSM. Es geht ganz sehr stark um Vertrauen und Verantwortung im Shibari, weil wenn das Model komplett gefesselt, kopfüber irgendwo hängt, dann vertraut sie mir in dem Moment im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben an. Und dieses Vertrauen, das muss ich rechtfertigen. Sprich, ich muss mir dessen bewusst sein, ich muss damit umgehen. Das kriegt man nicht geschenkt. Also ich würde sagen, es ist eine ganz tiefe Seite des BDSM, aber natürlich auch Kommunikation zwischen uns beiden, ja, nonverbale Kommunikation übers Seil.
Wir müssen miteinander kommunizieren. Wir reden vorm Fesseln. Wir reden während dem Fesseln. Vielleicht nicht während dem Fesseln unbedingt in Worten, sondern tatsächlich auch in Gesten, in Blicken. Wir reden nach dem Fesseln darüber, wie es mir gegangen ist, wie es dir geht. Was hat es bei uns ausgelöst? Und es kann von Lachen bis über Tränen, da passiert so viel. Und es geht einfach so unglaublich tief. Ich denke, das ist wie in vielen im BDSM. Das ist eine andere Ebene, die man damit erreicht. Eine andere Vertrauensebene und eine andere Kommunikationsebene. Wir haben uns tatsächlich in unserer Beziehung auch neu gefunden durch Shibari.
Das stimmt, ja. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ein Problem gehabt hätten, aber es hat sich für uns trotzdem durch Shibari haben sich einfach neue Türen aufgemacht. Und unsere Kommunikation ist auch im Alltag besser geworden durch Shibari.
Ja, und nicht zuletzt, nicht egal, ob euch jetzt 100 Leute zusehen auf so einer Party, wo ihr eine Show abliefert oder ob ihr zu Hause seid, es ist auf jeden Fall immer Paarzeit. Es ist Zeit, die ihr miteinander verbringt.
Ja.
Und das ist auch für uns, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Natürlich muss man es jetzt nicht unbedingt definieren, ist es Sex, ist es kein Sex oder ist es Sexualität, aber ich würde auch schon sagen, eure Definition, die gefällt mir sehr gut. Also da sehe ich uns auch irgendwo.
Es ist wirklich so wunderbar einfach. Mit ein, zwei Seilen, die kann man sogar in den Koffer packen, mit in Urlaub nehmen. Du hast immer die Möglichkeit, zusammen dieses Hobby auszuüben. Egal, wo du bist, am See, irgendwo im Hotel, zu Hause. Wir haben immer die Möglichkeit, unser Hobby gemeinsam irgendwo auszuüben, zu leben, zu spielen.
Das ist tatsächlich so. Ich habe immer eine Seiltasche im Auto und ich habe immer, egal wo wir in Urlaub hinfliegen, im Koffer 2, 3, 4 Seile dabei. Es gibt es eigentlich gar nicht mehr, dass ich irgendwo bin, wo ich kein Seil in der Nähe habe.
Wir haben auch schon gemerkt, gell, wenn wir wohin fahren, kommt immer die Frage, hast du ein Seil eingepackt? Genau. Weil so viel Platz ja braucht es ja jetzt auch nicht, wenn man ein paar Seile mitnimmt und schadet ja nicht. Ne?
Genau.
Ich habe eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Da geht es so ein bisschen um Sprache oder um Begrifflichkeiten. Mir ist aufgefallen, im ersten Kurs, den wir gemacht haben, wurde natürlich gleich erklärt, ja, auf Deutsch ist das eigentlich dieser Knoten und auf Japanisch heißt das so und auf Englisch heißt das so. Und man ist dann gleich immer mit drei Sprachen irgendwie konfrontiert. Jetzt ist es eh schon so schwer, dass man das alles mal verinnerlicht und dann fallen so diese Begrifflichkeiten. Und ich habe so das Gefühl, ich spreche einmal von mir selber, oder ich sage, wir Europäer finden das natürlich irgendwie cool, japanische Begriffe zu benutzen, weil wir uns dadurch näher irgendwie an den Ursprung oder an die Kultur, die wir ja gerne übernehmen möchten oder wo wir was lernen draus möchten. Ne? Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass in Videos, wo Leute, die Japanisch auch sprechen, im Japanisch sprechen, englische Begriffe verwenden aus dem Shibari. Also das hat mich dann auch irritiert. Also was ist jetzt cooler? sprechen wir von den Bottoms oder den Bunnies oder doch der Ukete? Weil mir ist schon zweimal auch irgendwie, als ich erzählt habe, hat jemand gesagt, ah ja, Bunny, alles klar, ist ja wie ein Playboy, die Frauen sind immer die Haseln. Und ich habe gedacht, na, so war das eigentlich nicht gemeint. Und dann hat der Begriff für mich jetzt irgendwie verloren ein bisschen. Jetzt gefällt mir Ukete plötzlich besser. Wie ist das bei euch so?
Boah, das ist, glaube ich, eine der größten Streitpunkte. Bunny, Model, Ukete und was es sonst noch alles gibt. Es gibt ja da mittlerweile noch viel, viel mehr an Begriffen. Ich glaube, jeder muss wirklich für sich schauen, wo er sich wohlfühlt, wie er das sieht. Es gibt, aus meiner Sicht gibt es kein falsch und richtig und sollte es auch nicht geben. Ich mag den Begriff Bunny, ich mag den Begriff Model. Ich fühle mich nicht irgendwie herabgesetzt oder sonstiges oder entwertet. Für mich sind wir gleichwertig im Shibari, absolut. Ich bin diejenige, die gefesselt wird, du fesselst. Ich finde die Begrifflichkeiten schön. Bunny ist für mich eine Verniedlichung. Das hat nichts für mich mit Herabsetzung zu tun oder dass ich weniger wert wäre wie du, überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es Stimmen gibt, die das anders sehen. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Und dann gibt es genau für solche Personengruppen eben andere Wörter, wie jetzt die Okete. Und somit kann jeder für sich heraussuchen, was zu ihm gut passt.
Es ist ja so, dass Begriffe wie Model irgendwie so neutral sind, ja, so nichtssagend. Und man will schon, wenn man Shibari betreibt, natürlich auch Shibari-konforme Begriffe verwenden. Also ich persönlich bin eher so auf der japanischen Seite, dort, wo ich den japanischen Begriff kenne, und ich kenne mittlerweile sehr viele, da verwende ich ihn auch. Führt manchmal ein bisschen zu Fragezeichen bei meinem Gesprächspartner, weil du halt merkst, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen zu viel Japanisch. Ich spreche selber kein richtiges Japanisch. Ich kenne halt die Begriffe nicht anders. Also klassisches Beispiel ist hier der Nodome, der heißt auf Englisch Manta Hitch oder Crossing Hitch. Ich würde nie auf die Idee kommen, den Manta Hitch zu nennen. Es gibt Leute, die nennen ihn so. Mhm. Ja. Ich finde Nodome einfach viel schöner. Und wenn man auch weiß, warum er so heißt, nämlich Nome ist der Knoten, und wenn man sich die Form des Knotens anschaut, dann ist der wie das japanische Schriftzeichen No, deswegen heißt er Nodome. Das ist der Knoten, der so aussieht wie dieses Schriftzeichen.
Und seit du mir das gezeigt hast, finde ich das jetzt auch viel cooler.
Genau, und finde ich eigentlich total schön, gefällt mir also richtig gut. Wenn man nochmal auf den Begriff der Ukete eingeht, diese Diskussion, ob jetzt Bunny noch konform ist oder politisch korrekt ist oder nicht, die hat Osada Steve versucht eben aufzulösen, indem er einen neuen Begriff gefunden hat. Ukete ist japanisch für die empfangene Hand, das heißt nichts anderes. Das heißt, es ist geschlechtsneutral, es ist kein Einzahl, Mehrzahl, sondern Ukete kannst du eigentlich für jeden verwenden, der Passive im Seil ist, der das Seil empfängt. Wenn du natürlich ganz politisch korrekt bist, dann sagst du aktiv-passiv im Seil, was aber auch nicht ganz richtig ist, weil das Model muss durchaus sehr aktiv sein. Wir haben es vorher gehört, als Vincent gesagt hat, ein gutes Model würde jetzt in die Spannung gehen. Mhm. Also sprich, das Model ist auch aktiv. Da ist also passiv auch der falsche Begriff.
Das ist eine Blickwinkelfrage, gell? Weil das Model oder wie auch immer man sie nennt, die Ukete, ist halt passiv, was das Knoten des Seiles betrifft, aber doch nicht, was den Akt als Ganzes betrifft. Ne?
Sehr wohl. Also das ist wirklich, wenn ich im Seil bin, es gibt sehr, sehr viel, wo ich wirklich Spannung halten muss oder wo ich selber entscheiden kann, also er tritt einen Schritt zurück und gibt mir die Zeit, selber meine Bewegung im Seil zu finden, wo ich auch wirklich mich drehen kann, den Fuß hoch, rüber, über den anderen Fuß. da es geht ganz, ganz viel. Von daher, ich sehe mich schon als aktiv im Seil und du bist aktiv im Fesseln.
Ja, und auch Top und Bottom haben wir ja. Es wird ja auch mit Rope manchmal, ich habe schon gelesen, Rope Bottom oder Rope Top. Mhm. Wobei ich glaube, beim Top ist ja der Begriff Rigger, ist ja sehr weit verbreitet, oder?
Der amerikanische Begriff, für den es praktisch keine 1:1 Übersetzung im Japanischen gibt. Mhm. Aber ja, er ist relativ weit verbreitet. Der Japaner spricht halt gern von Bakshi und Nawashi, aber das sind ja schon praktisch Meistertitel. Da musst du schon mehr oder weniger Großmeister sein. Also ich würde mich selber nie so betiteln.
Mhm. Also den bekommt man verliehen.
Bekommt man mehr oder weniger verliehen, genau.
Und als Anerkennung, oder? Von ja, einem, der über dir steht.
Im Endeffekt. Also würde ein Osada Steve mir einen dieser Namen geben, mich als Bakshi bezeichnen, dann wäre das eine wahnsinnige Ehre. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt darf ich mich praktisch offiziell als Meister zählen. Mhm. Und vorher bin ich halt einfach nur ein Rigger.
Ja, ich finde den Rigger eigentlich, ich finde es cool, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus der Musikrichtung, nicht? Und Tontechnik, und da sagt man ja auch bei denen, die ganzen Scheinwerfer montieren bei Bühnenshows, das sind ja auch die Rigger. Das ist halt einfach cool, irgendwie, nicht? Ja. Die Befestiger.
Befestiger. Felia, aus Sicht der Ukete, beschreib bitte, was das Gefesseltwerden mit dir macht, wie sich das Seil anfühlt und was bei dir so im Kopf abgeht.
Wenn ich so über die letzten 3 Jahre nachdenke, am meisten werde ich gefragt von jungen Frauen, die gerne auch mal gefesselt werden wollen, hat man da Schmerzen? Wo ich dann immer wieder sagen muss, ja. Es tut weh. Nicht jede Fesselung tut weh, aber so eine Full Suspension kann tatsächlich wirklich richtig wehtun. Und dann kommen die entsetzten Blicke und die Frage, ja, und warum machst du es dann? So, und ich habe für mich festgestellt, für mich sind es 3 Säulen. Das eine ist, es ist wie ein Leistungssport. Ich sehe eine Fesselung, eine Suspension, ein Bild und denke mir, boah, sieht das toll aus. Das möchte ich auch schaffen. Das will ich ausprobieren. Wir reden darüber, wir gehen zusammen ins Seil und dann ist es für mich wie eine Art Challenge. Das schaffe ich jetzt. Ich kriege das hin. Vielleicht muss ich sogar noch ein bisschen üben, den einen oder anderen Muskel dehnen, was auch immer. Und wenn ich, das ist wie so ein Leistungssport, auf den ich hintrainiere. Das ist so das eine. Das andere ist ganz wichtig für mich, unsere Verbindung, was wir beide an Verbindung im Seil haben. Das ist so unglaublich. Wir stehen zusammen auf einer Bühne, 500 Menschen schauen zu und sie sind wie weg. Ich sehe nur dich und du siehst mich. Und es gibt nur uns beide in diesem Moment und sonst überhaupt nichts. Und das ist das größte Geschenk, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Du und ich. Die 3. Säule ist für mich im Nachgang, also es fängt schon in der Suspension teilweise an und natürlich dann später ganz massiv, das sind die Hormone. Es ist ein Drogencocktail, den der Körper hinterher ausschießt, in die Venen schießt, der einfach unglaublich ist. Ich fliege, ich bin happy, ich bin am Lachen, ich bin am Weinen vor Glückseligkeit. Das ist einfach unfassbar, diese Hormone, die man da erfährt. Das macht Spaß und es hält tatsächlich tagelang oft, dieses Gefühl von absoluter Glückseligkeit. Und was es dann für mich noch so wunderbar insgesamt macht, ist, egal wie mein Tag war, egal wie anstrengend, wie stressig, ich spüre das Seil und ich merke schlagartig, jetzt kann ich abschalten, jetzt geht's los und kann mich da ganz hingeben und ich verliere Zeit und Raum.
Oh ja, das kenne ich. Jetzt hast du von Schmerz gesprochen. Wir wissen ja beide, jeder Körper ist unterschiedlich.
Ja.
Und wir haben es ja quasi face-to-face schon getestet, dass du in bestimmten Situationen ja andere, also auf Schmerzen reagierst, wo ich im Seil hänge und sage, oh, das ist eigentlich, ist das nett.
Spannend,
also das muss man ja auch dazu sagen, dass eben nicht jeder das gleich fühlt oder auf der gleichen Stelle diesen Schmerz fühlt. Und das andere ist, du hast über die Verbindung gesprochen. Ich habe ja gesehen, wie deine Augen strahlen und wie du, Frank, das total gut annehmen kannst, ist auch bei uns so. Diese Zeit, die ist weg. Und wenn er mich anschaut und mir das Seil nur anlegt, das ist eine andere Verbindung.
Ja.
und es ist eine schöne. Ist auch wieder jetzt, wir haben euch zugehört, wir haben euch angeschaut und wir haben dann uns angeschaut, haben auch gleich mitgegrinst. Das ist einfach, wenn man nur drüber redet, gell, man hat schon das Gefühl, man ist so ein bisschen da jetzt gerade dabei. Mhm. Als wären wir gerade mittendrin.
Ich habe mich nochmal neu in dich verliebt, wenn wir damit begonnen haben.
Ja, das kann ich zurückgeben. Frank, du als der Rigger. Was treibt dich an? Wo liegt dein Fokus während des Fesselns? Was tut sich bei dir gefühlsmäßig so?
Ich habe ja vorher schon gesagt, für mich ist es, wir sind seit langer, langer Zeit im BDSM unterwegs, in vielen Bereichen. Und das Fesseln gehört für mich mit zu den tiefsten Bereichen des BDSM. Also dieses Bondage- und Disziplin-Teil, aber eben auch diese Verantwortung, diese Kontrolle zu haben, sie zu übernehmen, auch übernehmen zu wollen, ist für mich schon ein ganz wichtiger Faktor. Und ich muss auch sagen, wenn wir ein Seil in der Hand haben, dann ist schlagartig der Alltag weg. Da denke ich nicht mehr über die Arbeit nach, da denke ich nicht mehr über die Kinder nach, dann ist in dem Moment gilt das Seil. Es ist unsere Paarzeit, wie du es genannt hast, die dann ganz, ganz wichtig wird. Natürlich ist es auch ein Stück weit diese technische Herausforderung, gemeinsam wie ein Hobby das auszuprobieren, was Neues auszuprobieren, dass man sagt, okay, wir machen jetzt diese oder jede Fesselung oder probieren da mal was ganz Neues aus. Auch die Kommunikation, die wir miteinander haben, im Seil, auch insbesondere die nonverbale, wo oft eine winzige Berührung, eine winzige Bewegung reicht und ich kriege diese Kommunikation zurück, diese Reaktion zurück. Ich habe ja anfangs ja gesagt, ich bin ein Reaktionsfetischist. Da muss ich gar nicht halten, da muss ich gar nicht viel machen. Ich ziehe den Knoten ein ganz klein bisschen enger und dann fiebt es auf der anderen Seite. Und ich denke mir, oh, cool. Und ja, und am allerwichtigsten, und da bin ich jetzt bei dir, Felia, wenn wir auf der Bühne stehen, da sind, ich glaube, der größte Auftritt, den wir hatten, da waren irgendwie 500 Leute da, wo wir aufgetreten sind, die sind alle weg. In dem Moment, wo ich auf dieser Bühne stehe mit ihr, da gilt nur noch diese Bühne, Raum und Zeit verlieren sich komplett, gilt nur noch Felia und ich kann es nicht besser ausdrücken, hundertprozentiger Fokus auf sie. In dem Moment ist sie das absolute Zentrum meines Universums.
Oh. Schön.
Schön.
Wahnsinnig schön gesagt.
Als Tengu-Shibari werdet ihr ja zu einer richtigen Einheit. Kann man das in Worte fassen, was das Gemeinsame oder das, die verbindenden Momente, was das beim Fesseln mit euch macht?
Ja, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Paarzeit, Quality Time, wie du es immer nennen willst. Das ist einfach das ganz Wunderbare. Und für uns, also wir sind das ist ja nicht unser erstes Hobby. Unser zweites großes Hobby, was wir viele Jahre betrieben haben, ist das Salsa-Tanzen. Also wir tanzen beide wahnsinnig gerne, haben auch sehr viel Salsa getanzt und festgestellt, für uns ist Fesseln auch Tanzen. Er führt, ich folge. Es ist eine Bewegung, es steht nie still. Es ist ein wunderbarer Tanz, nur mit Seilen.
Und es ist halt einfach eine sehr, sehr tiefe Vertrauensebene da, wie ich schon gesagt habe. Also muss blindes Vertrauen da sein, weil es bleibt ja immer irgendwie ein Restrisiko. Fesseln ist ganz klar nicht der SSC-Teil des BDSM, sondern der RAC, also Risk Aware Consensual Kink. Wir sind uns einig, dass wir ein Restrisiko behalten. Was mir aber auch noch viel gibt, ist nach einer gemeinsamen Fessel-Session, gibt es natürlich noch einen Aftercare, man redet drüber, je nachdem, wie was gelaufen ist, was ein Auftritt, was eine Session ist, egal, wirkt es ein paar Tage nach. Und es wirkt aber auch in unserer Emotionalität nach. Also es bringt uns zusammen, es bringt uns näher, wir haben wieder immer wieder ein Thema, wo man sagt, hey, mir ist das noch eingefallen und können wir das vielleicht nochmal anders machen und man spürt dann schon, dass eine tiefe Verbundenheit zurückbleibt, die uns auch gemeinsam diese Paarzeit praktisch in den Alltag mitnehmen lässt, ein Stück weit. Mhm. Und uns da diese Kraft und Stärke auch im Alltag gibt.
Ja, und weil du ja vorher gesagt hast, dass Leute sagen, ja, wenn das so weh tut, warum machst du das dann? Ich glaube, allein an den Beschreibungen kann man jetzt schon erkennen, dass das, was dabei rauskommt, ja so viel größer ist als das bisschen Schmerz, das man dann ertragen muss. Ja. Manchmal ist ja der Schmerz auch was Schönes. Es ist ja nicht nur unangenehmer Schmerz dabei. Also ich glaube, das beantwortet das ganz gut. Warum macht ihr das dann? Weil das einfach viel mehr ist als das bisschen Schmerz. Ne? Wir haben ja auch durch euch zu Shibari gefunden und waren ja so überwältigt. Also ich sage immer, ich bin easily overexcited. Wir haben ja dann gleich eine Podcast-Folge aufgenommen, muss sofort darüber sprechen. Ich muss darüber reden, das ist jetzt wichtig. Jetzt machen wir Shibari und haben auch relativ viel, also ich glaube vor allem ich, relativ viel Unsinn erzählt. Das Lustige ist, ihr wart ja nicht die Einzigen, die gehört und auch kommentiert haben. Es waren, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Menschen oder Paare, die gesagt haben, wir haben uns das angehört, ist schön. Bei ein paar Dingen nur vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Ich habe dann schon ungefähr gewusst, nach dem 2., 3. Mal, okay, das war vielleicht zu früh oder zu schnell. Wollt ihr da ein paar Dinge noch kommentieren dazu?
Ja, also ich musste ja, wir haben ja schon gesprochen, die Shibari-Historie ist gerade so mein Steckenpferd. Und ich musste schon sehr in mich reingrinsen, dass du gesagt hast, ja, Shibari kommt ja aus der Kriegszeit. Und ich dachte mir, welche Kriegszeit meinst du denn? Feudales Japan, die Daimo-Kriege oder den ersten sino-japanischen Krieg, den zweiten, den gegen die Russen, den ersten Weltkrieg, den zweiten Weltkrieg? Also kommt aus der Kriegszeit, ist nicht verkehrt, aber es ist halt auch nicht richtig.
Mir ging es so, Claire, du hattest, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgendwie was gesagt in der Richtung, ja, das ist besonders anstrengend für den Rigger, weil du wirst ja gefesselt und du musst ja letztendlich nicht so viel tun. Und ich saß da und dachte mir, liebe Claire, wart's nur ab, bis es in die Suspension geht. Und dann wirst du sehen, wie viel du zu tun hast. Von Spannung halten, richtig rumdrehen, selber bewegen. Und das ist so, nein, es stimmt so nicht. Es ist wirklich auch fürs Modelarbeit. Auch im Vorfeld, wenn man sich in den höheren Level dann bewegt, man muss den Körper auch entsprechend trainieren dafür, dass das überhaupt geht, was wir alles machen.
Ja, das merke ich schon.
Das ist Geld, das kommt jetzt zunehmend.
Ich glaube, da waren wir auch noch nicht bei Vinciens, der dann sagte, ein gutes Model würde ich jetzt in
genau. Ja. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, ihr habt da drüber gesprochen, dass man für die Uplines, also die Zori-Lines, besser Hanf nimmt, wenn schon Naturseil, was stabiler ist, weil Jute nicht stabil genug ist. Ich weiß, dass es gerade so ein bisschen eine Meinung in der Szene ist, dass man für die Uplines stabilere Lines als die relativ schwache Jute nimmt. Zum Beispiel ist da jetzt auch Posch oder Langhanf oder was auch alles im Gespräch ist. Ich stimme dem nicht so ganz zu, weil man darf halt auch nicht vergessen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Posch nehme und die an einer Jute-Line einhänge, an einer Oberkörperfesselung aus Jute, und dann ziehe ich mit meiner Posch-Line, dann sägt die mir die Jute durch. Mhm. Ja. Sprich, es wird dadurch nicht sicherer, nur die Rissstelle ist halt an der anderen Stelle. Mhm. Insofern verwende ich halt gerne für meine Seile oder für meine Fesselungen dieselben Seile, egal ob am Körper oder als Upline oder als Zuri-Line. Ich habe einen Satz, dann nehme ich ein beliebiges Seil und mit dem mache ich eigentlich alles. Mhm. Und wenn man das vernünftig macht und gescheit macht, ja, dann kann man das Risiko minimieren. Wenn ich meine Poschlein nehme, dann weiß ich, die wird garantiert nicht reißen. Dafür säge ich mir aber meine Oberkörperfesselung durch.
Ja, das, wenn man das so hört, macht das natürlich auch Sinn. Ich habe mir dann so Tabellen angeschaut über Bruchfestigkeit, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der wahnsinnig braucht diese ganze Information. Ich finde das total cool. Aha, wie viel Last kann das Seil im Durchschnitt bei wie vielen Versuchen halten und so? Oder bei welcher Dicke? Ist auch wahnsinnig spannend. Aber natürlich in dem Bereich, die Hauptline, schon klar, dass das ja alles sicher sein muss, aber wenn dann jemand mit dem Gewicht, das ihr habt, auf so vielen Seilen hängt, dass man sich dann noch überlegt, wie viel Kilonewton Hanf und Jute, ist vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Zu viel des Guten.
Naja, ich mache immer so, wenn ich mit Anfängern was mache, mache ich gerne mal einen Seillasttest und zeige ihnen, wie schnell so ein Seil reißen kann. Und ein Jute-Seil, auch ein Hanfseil, die reißen wahnsinnig schnell. Wenn man es aber richtig macht, wenn man gute Seilbehandlung macht, auch das Beurteilen der Seilfestigkeit ein bisschen, wie alt ist das Seil, hält es noch, ist es noch stabil oder nehme ich das besser nur noch für Bodentechniken her? Mhm. Das gehört zu einer guten Ausbildung dazu. Ja. Und ich meine, die Models werden es bestätigen, Seile sind eigentlich immer dann am besten, wenn sie eigentlich schon durch sind. Dann sind sie nämlich weich, dann sind sie fluffig, dann sind sie angenehm auf der Haut, aber sie halten nichts mehr, weil sie eigentlich schon durch sind. Mhm.
Also das nehmen wir auch daraus mit, das haben wir jetzt schon öfters gehört, Material ist einfach wichtig, das muss man auch ein bisschen pfleglich behandeln und ein bisschen kontrollieren und schauen. Und wenn die Seile alle gut sind noch, dann kann man die auch bedenkenlos als Uplines verwenden. Und wenn man merkt, die sind schon durch, dann vielleicht eher nicht mehr.
Ja, genau.
Wenn jemand zu euch sagt, wir wollen mit Shibari anfangen, Was sind eure persönlichen Einsteigertipps? Was sollte man unbedingt machen und was auf jeden Fall vermeiden?
Mir ist an dieser Stelle wirklich, das ist ein ganz großes Anliegen von mir zu sagen, jeder kann gefesselt werden. Es geht überhaupt nicht darum, ob du groß, dick, schwer, dünn, du ein Handicap hast oder auch nicht. Jeder kann gefesselt werden. Es kann vielleicht nicht jeder in allen Lagen gefesselt werden oder jede Suspension irgendwie aushalten oder sonstiges. Aber jeder kann gefesselt werden. Es war damals, glaube ich, auf welcher Messe war das?
Obscene,
wo ich diese junge Frau kennengelernt habe, die so unglaublich gern gefesselt werden wollte und man ihr gesagt hat, das geht nicht, sie sei zu dick oder zu schwer oder sowas und die todunglücklich war. Und ich gesagt habe, nein, es stimmt nicht. Es finden sich Lösungen. Man muss vielleicht ausprobieren, was kann man machen? Vielleicht Unterstützung, wie kann man es am besten das Seil anlegen? Brauche ich ein paar Lagen mehr? Aber es geht. Und es ist so dieses an jeden, der mal Lust und Interesse hat, traut euch, es geht.
Mir wäre wichtig zu sagen, die Full Suspension ist natürlich in, schaut super aus, gibt tolle Instagram-Fotos, wenn das Mädel komplett in der Luft hängt. Aber Fesseln ist nun mal Rack, also ein Restrisiko. Das bleibt immer und es ist immer gefährlich. Das muss man sich einfach bewusst sein. Deswegen sage ich am Anfänger, geht's nicht zu schnell in die Luft. Bleibt am Boden. Lernt erstmal grundlegend saubere Techniken. Davon lieber weniger, die aber gescheit, bevor ihr irgendwelche kritischen Geschichten macht. Meine Empfehlung wäre als allererstes mal einen Einsteiger-Workshop zu machen und dort zu schauen, wie fühlt sich das Seil überhaupt an? Ist das was für mich? Das kann man auch im Workshop machen, da braucht man keinen Einzelunterricht, da sucht man sich was und probiert es einfach mal aus. Und dann geht man aber bitte relativ schnell in den Einzelunterricht. Sucht euch einen passenden Lehrer. Passend heißt vom der Stilrichtung, aber auch vom Menschlichen. Der muss zu euch passen, der muss euch sympathisch sein, es muss harmonieren und bleibt bei dem, weil der kennt euch, der kann darauf aufbauen, was er schon mit euch gemacht hat. Der weiß genau, wo eure Stärken, eure Schwächen sind und kann euch gezielt dorthin bringen, wo ihr hin wollt. Bücher, Videos sind eine super Geschichte, aber bitte nur als Ergänzung und Nachschlagewerk, nicht zum Lernen. Ja, und Workshops machen, das haben wir selber jahrelang gemacht, von einem Workshop zum nächsten. Das ist halt immer so ein bisschen ein reiner Blick durch Schlüsselloch. Das hieß eine bestimmte Technik. Ein Workshop hat immer einen Titel, ein Thema. Dieses Thema wird angegangen, durchgesprochen. Ins Detail kann es nicht gehen, weil es sind ja mehrere da. Und du hast dann dieses Thema abgeschlossen mit dem Workshop und kaum bist du daheim, hast du die Hälfte schon wieder vergessen. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Blick durch ein Schlüsselloch. Was wäre denn da noch möglich? Wenn du es mit einem Einzelunterricht mit dem Lehrer machst, der wird das Thema mit Sicherheit auch irgendwann aufnehmen, aber dann halt detailliert und sauber.
Was mir noch wichtig ist für die Models, ich weiß, dass viele schnell in die Luft wollen, weil es natürlich super schöne Instagram-Fotos gibt damit und alle glauben, das muss was Tolles sein, das muss ich erleben. Aber letztendlich ist es so, man kann am Anfang als Model noch überhaupt nicht den Unterschied heraus, also nicht wissen, habe ich jetzt eine eingeschlafene Hand oder habe ich tatsächlich den Nerv erwischt? Und das muss man lernen im Laufe der Zeit. Also auch ein Model braucht Ausbildung, es muss es langsam lernen. Von daher gebt euch ein bisschen Zeit, geht selber als Model in Unterricht, schaut, dass ihr das lernt und dann kann es auch in die Luft gehen.
Du hast es sehr schön erzählt und ich finde auch, der Körper muss sich auch an das gewöhnen.
Ja.
Also Schritt für Schritt.
Ja, vor 3 Jahren gab es Fesselungen, ich glaube, da wäre ich gestorben im Seil, die hätte ich gar nicht geschafft. Und jetzt, ich habe den Körper dran gewöhnt, ich habe mich insgesamt dran gewöhnt. Ich habe andere Muskelgruppen entwickelt und auf einmal gehen diese Dinge. Und auch wir Models lernen.
Ja.
Eine sehr wichtige Frage am Anfang ist ja, was für ein Seil kaufe ich? Weil natürlich, du machst den ersten Workshop, die Flamme ist entfacht, du sagst, okay, ja, das will ich jetzt. Wir brauchen natürlich Seile, weil irgendwas muss man ja mal kaufen. Ne? Ganz ohne Seil kann man schwer fesseln. Und dann reagiert man halt meistens auf die Empfehlung eines Workshop-Leiters zum Beispiel oder man googelt einfach. Ich glaube, ganz viele googeln auch einfach. Was muss man Lehrgeld zahlen? Lässt sich's irgendwie vermeiden? Was würdet ihr für Tipps geben? Also jetzt aus Sicht handwerklich, nicht? Welches Seil ist gut zu benutzen? Oder auch, wie sieht's mit dem Fühlen aus? Wer entscheidet, welches Seil gekauft wird?
Also grundsätzlich ist es ja so, wie ich schon gesagt habe, wir fangen meistens mit irgendwie Bettfesseln an, da ist Baumwolle super, weil das kann ich waschen, das kann ich mit einem Jute-Seil nicht machen. Aber es dehnt sich halt. Also insofern eigentlich für Shibari ungeeignet, für Bettfesseln super. Seile an sich, ich würde tatsächlich erst einmal den Workshopleiter fragen, was man nimmt. Wenn ich traditionelle Shibari mache, dann gibt es eigentlich nur zwei Methoden. Dann gibt es nämlich ein Jute-Seil oder ein Hanfseil, also ein Naturfaser. Und idealerweise kaufe ich die halt dann auch in Japan, allein schon, weil es authentisch ist. Aber meistens sind das tatsächlich auch die besseren Seile. Wenn ich bei irgendeiner x-beliebigen Seilerei Seile kaufe, die können aus Naturfaser sein, sind aber für den Zweck nicht gemacht. Da merke ich das ziemlich schnell. Die Seile sind störrisch, die riechen nach Öl, Benzin, Pferdestahl, was auch immer. Du merkst halt einfach, das sind eigentlich keine Seile, die das Model am Körper haben will. Also da würde ich tatsächlich eher mal in einem Forum oder eben den Lehrer oder erfahrene Leute fragen, wo kaufst du denn deine Seile, wo kommen die denn her? Warum sind die so, wie sie sind?
Ja, und leider ist es tatsächlich so, am Anfang, je nachdem, wie sie behandelt sind, können sie wirklich sehr, sehr kratzig sein. Und dann muss man einfach ganz, ganz viel fesseln damit und dann werden die wunderbar weich und total schön. Und wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt ist es Wellness-Shibari, ja, dann müssen wir sie leider auch schon wieder entsorgen.
Und es ist schon so, dass ich zum Beispiel sehr gerne, ein bisschen Werbung, Achtung, meine Seile bei Osada Steve Derek kaufe. Die sind erstmal teuer und dann kommt noch Shipping dazu und dann kommt vielleicht noch der Zoll dazu und dann kostet das ein bisschen Geld. Ich weiß aber, dass ich Seile kriege, die genau für diesen Zweck hergestellt sind und nicht stinken und den, ja, einfach dann auch das richtige Feeling vermitteln vom Fluss her. Die fließen, die laufen gut, die fühlen sich fürs Model super an, alles das. Also unterm Strich muss ich einfach sagen, lieber kaufe ich ein bisschen weniger Seil, aber dafür eben entsprechend hochwertiges Gutes. Und bin mit dem dann zufriedener. Muss ich Lehrgeld zahlen? Ja, wenn ich mich vielleicht auf die falschen Empfehlungen verlasse, schon. Und auch ich habe da Lehrgeld gezahlt am Anfang. Ich glaube schon, dass jeder da ein bisschen Lehrgeld zahlt. Es gibt auch Möglichkeiten, auch in Deutschland, wo man relativ gutes, günstiges Seil herkriegt. Da will ich jetzt mal keine Werbung machen. Aber ein bisschen Lehrgeld, glaube ich, hat jeder zahlt. Das gehört dazu.
Ja, und aus meiner Sicht würde ich dir in einer Sache widersprechen. Du sagst lieber ein bisschen weniger, dafür mal teurer. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir gemacht haben am Anfang, nicht, was wir gekauft haben und wo, ist das, was du dann machst, weil du ja die Rollen kaufst, doch wieder mehr Seil für weniger Geld. Weil wenn man die Einzelseile kauft, schon fertig gemacht, du machst das Seil ja selbst, nicht, das muss man ja dazu erwähnen, man zahlt ja auch vom gleichen Seil, habe ich gesehen, wenn du die fertigen Seile bestellst, das Vierfache, das Fünffache, je nach Seillänge. Und das muss man natürlich mitzahlen, wenn man das so kauft.
Also das fesselfertige Vorbereiten des Seils von der Rolle, das ist natürlich ein bisschen ein Zusatzaufwand. Den zahlst du natürlich mit, wenn du ein fesselfertiges Set bestellst. Der Nachteil vom fesselfertigen Set ist, die Seillängen passen nicht unbedingt auf dein Model. Und später, wenn du, sage ich mal, ein bisschen technisch höherwertiger fesselst, wenn die Figuren komplizierter werden, dann willst du Seile haben, die exakt auf dein Model und zum jeweiligen Pattern passen. Und das läuft nur, wenn du die Seile selber ablenkst. Also ich habe ein zweites Model, die braucht kürzere Seile, weil sie halt einfach ein bisschen schlanker ist. Oder eben ein anderes Model, die ist halt ein bisschen größer, braucht ein bisschen längere Seile. Oder das dritte Model, was auch immer. Ja. Ich habe für jedes Model, mit dem ich öfter fessel, ein eigenes Seilset, das von der Länge auf dieses Model angepasst ist. Damit meine Pattern, meine Figuren 1:1 so funktionieren und ich mit dem Ende des Seils nicht jedes Mal woanders rauskomme. Das geht aber halt nur, wenn ich die Seile selber mache.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
Was würdet ihr beide besonders auch separat aus Sicht von Rigger und Bunny sagen? Sind so die Vor- und Nachteile von Workshops, Gruppenunterricht, Einzelunterricht, Bücher und DVDs?
Naja, ich habe es ja vorher schon ein paar Mal zusammengefasst. Ich bin ein absolut überzeugter Fan vom Einzelunterricht, weil nur ein Lehrer, der dich auf Dauer kennenlernt, der weiß, wo deine technischen Möglichkeiten liegen und der dann entsprechend aufeinander aufbauend dich schulen kann, nur der wird einen zielgerichteten, guten, effizienten Erfolg versprechen können.
Für uns, wir haben viele Workshops gemacht, wir haben mit Workshops angefangen, das hat uns gar nicht weitergebracht. Mittlerweile machen wir auch Workshops, aber wir haben unser Handwerkszeug gelernt. Und jetzt können wir in den Workshops auch ganz anders was abgewinnen. Wir verstehen es besser. Was ich bei Workshops wirklich toll finde, wir kommen auch mit anderen Leuten in Kontakt, lernen andere Leute kennen, erweitern unseren Horizont. Das sind schon Vorteile vom Workshop. Aber letztendlich nur Workshops zu machen, kann man machen, wird aber nicht ganz so effizient sein.
Und wie ich schon gesagt habe, Bücher und Videos sind super als Nachschlagewerke in der Form von, wie war denn das nochmal, wie ging denn diese Fesselung nochmal oder. Man macht nicht jeden Pattern jeden Tag. Und wenn ich dann sage, wir haben doch da mal was gemacht, das war cool, wie ging denn das nochmal? Dann schaue ich in meinem Buch rein und dann sehe ich die Fesselung und bin aber schon auf einem Niveau, ich habe die mal wirklich gelernt, ich verstehe sie auch. Ich schaue mal nochmal nach, war das jetzt linksrum oder rechtsrum oder. Zum Lernen ist es ungeeignet, weil ich einfach das, was ich dort auf den Bildern oder im Video sehe, einfach nicht verstehe. Und wenn ich es falsch mache, weil ich es vielleicht falsch verstanden habe, keiner da ist, der mir sagt, du mach das besser so nicht, weil. Oder mach es besser so, weil. Mhm. Das hast du halt bei Videos und bei Büchern nicht. Also ich finde es super als Nachschlagewerke. Es gibt auch ein paar Bücher, die würde ich vorbehaltlos empfehlen zum Nachschlagen, aber nicht zum Lernen.
Ja, für mich ist eine große Sache, das mit dem Seilzug, nicht? Also die Tension, nicht? Wie eng ist das Seil, weil den Knoten kann ich mir im Buch ja abschauen, nicht? Wie muss ich das Seil herumlegen, dass sich ein Knoten bildet, aber wenn dann die ganze Fesselung viel zu locker ist oder auch zu eng und mir halt keiner was sagt, am Bild kann ich nicht erkennen, wie gespannt das Seil ist. Und das ist etwas, was, finde ich, ganz stark fehlt.
Mhm. Du kannst das am Bild schon erkennen, wenn du dann auf einem Niveau irgendwann bist, wo du die entsprechende Erfahrung hast.
Also wenn sie das sehr einschneidet in die Haut, kann ich ungefähr ausrechnen, dass das sehr eng ist. Ja.
Aber ja, gerade die Tension, die wird gerne unterschätzt, wie wichtig die ist, um die Fesselung zum einen möglichst angenehm zu gestalten und trotzdem sicher zu gestalten. Also wir haben auch schon eine Beinfesselung gehabt, die habe ich so irgendwie angelegt, da ist ja fast das Bein abgestorben. Mhm. Ja, weil ich halt an dem Tag selber ein bisschen...
rabiater warst.
Ja, das ist jetzt nicht der richtige Ausdruck.
Was würdet ihr so allgemein unserer Hörerschaft noch mitgeben zum Thema Shibari?
Also, ich glaube, es gibt so viele Gründe zu fesseln, wie es aktive Fessler gibt und auch wie es Models gibt. Jeder hat seinen eigenen Grund, warum er fesselt. Und alle sind legitim. Und es ist eigentlich wurscht, ob es um die Erotik, um die Ästhetik, um den künstlerischen Aspekt geht. Du brauchst ein Team. Fesseln ist ein Teamsport. Du brauchst also den richtigen Partner, der zu dir passt. Idealerweise aus dem gleichen Grund fesselt wie du. Und ich würde da jetzt nicht werten wollen, ob einer jetzt sagt, er fesselt nur für Fotos aus ästhetischem Aspekt. Oder einer, der sagt, er fesselt nur, weil es geiler ist, weil es für Sex ist. Ist alles legitim.
Ja, genau das ist es. Überlegt euch, was ist es für euch? Warum wollt ihr fesseln? Ist es der Schmerz? Ist es die Ästhetik? Ist es die Emotion? Ist es das Foto? Es ist egal. Und schaut dann, habt ihr im Gegenüber jemanden, der das mit euch so teilen kann? Oder wo es zumindest annähernd zusammenpasst? Und dann ist alles gut.
Schöne Worte. Und jetzt kommen ein paar Fragen mit denen ihr nicht gerechnet habt. Wir machen das mit all unseren Gästen, haben wir beschlossen. Und ich würde euch bitten, so kurz wie möglich zu antworten. Wer von euch beiden zuerst antwortet, müsst ihr euch ausmachen. Momentan geht's mir
richtig gut.
Hervorragend.
Guter Sex ist für mich
Gefühl.
Wirklich wichtig.
Meine größte Stärke ist
mein Mut.
Ich glaube, mein technisches Verständnis.
Meine größte Schwäche ist.
Boah, das ist viel schwieriger. Meine Schüchternheit.
Bei mir definitiv, dass ich kein geduldiger Mensch bin. Bin sehr ungeduldig.
Bei einem Mann, einer Frau achte ich zuerst auf?
Die Augen.
Die Augen.
Und meine letzte Worte sollen sein.
Have fun.
Geil war's.
Da schließe ich mich an. Geil war's. Das ist auch ein wunderschönes Abschlusswort. Damit sind wir nämlich am Ende unserer Special-Episode mit Tengu Shibari, Frank und Felia angekommen. Es war für uns eine ganz große Ehre, euch im Podcast begrüßen zu dürfen. Nicht nur seid ihr der Startpunkt unserer Shibari-Reise, wo wir euch natürlich aufgrund eures Könnens, Wissens, eurer Erfahrung sehr bewundern, sondern haben wir auch die Zeit mit euch in München wahnsinnig genossen und wir sind wirklich dankbar, dass wir euch kennenlernen durften und wir hoffen, dass sich unsere Wege immer und immer wieder kreuzen werden, dass wir mit euch fachsimpeln können Oder auch so wie gestern einfach einen schönen Abend verbringen und viel Spaß haben. Ein großes Dankeschön an euch beide.
Wir bedanken uns für die Einladung.
Dankeschön. Das war's für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns wieder mit einer regulären Folge unseres Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder dabei seid.
Mit Claire
und Jörg.